Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tada!
Tada!
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja.
Kommt dir das auch gerade so vor, als würden wir mehr produzieren als sonst?
Das könnte an der Frequenz liegen, wie wir gerade produzieren.
Ja.
Weil wir mit Dave schon einen Termin gemacht haben und der aber so knapp ist, dass wir gesagt haben, lass mal lieber irgendwie ein bisschen Vorlauf generieren, dann haben wir noch nicht so einen Stress mit einem Tag Feuer und Punkteraten und hier abmischen und so.
Mhm.
Und deswegen ballern wir hier jeden zweiten Tag irgendwie eine Folge zusammen.
Ja. Ja, aber dadurch kommt es mir halt so vor.
Ja. Aber danach ist ja auch immer so eine Phase, wo man sagt, hier hat man mal jetzt mal eine Woche weniger zu tun und da kann man mal, das sind auch meistens so die 7 Tage, wo ich dann mal einen Film nachgucke, den wir schon rezensiert haben oder den wir schon rezensiert haben.
Geht mir auch so. Oder jetzt gerade nutze ich das halt, um den Oscar-Stuff zu gucken und so.
Ja. Ganz genau. Deswegen passen auch so eine Leerläufe. Ich habe tatsächlich gerade so ein paar Filme auf Halde. Also.
Ach so, ja.
Theoretisch könnte ich morgen noch eine Episode aufnehmen. Gerade ist, dadurch, dass ich jetzt auch Serien so ein paar beendet habe, das ist ja dann immer so, das kommt dann zusätzlich zu den Filmen so als Stuff dazu.
Ja.
Und dann hat man ein bisschen Material.
Ja.
Material.
Ist bei mir aber auch so. Letzte Zeit viele Serien rausgeschrieben, weil da irgendwie entweder die komplett zu Ende gegangen sind oder eine Staffel zu Ende gegangen sind. Ich dann dachte, ja, da kann man auch schon drüber sprechen.
Mhm.
Aber dann gibt's auch noch so Serien, da würde ich irgendwie, da warte ich dann lieber.
Bis du die rezensierst.
Ja.
Da ja, weil
man,
ja auch,
man weiß ja nicht immer schon nach der ersten Staffel, ob es das jetzt schon, also ob man das schon wirklich einschätzen kann oder nicht. Manche verändern sich ja wirklich krass.
Vielleicht kommt dann Chris Rodriguez dir zuvor und kommt dann her und rezensiert ja, dann irgendwas. Kann dann natürlich dann passieren, je länger du wartest.
Pech gehabt, ja.
Dann ist der Zug abgefahren.
Mhm.
Aber wir haben ja auch so wie eigentlich bei allem, wie wir diesen Podcast angegangen sind, am Anfang, wo du gesagt hast, wir müssen uns ja überhaupt keine Regeln aufsetzen. Also wir müssen weder irgendwie, haben wir einen Anspruch, nur die neuen Filme zu rezensieren, noch müssen wir uns festlegen, über was wir reden. Und genauso wenig haben wir irgendwelche Regeln aufgestellt, also wann wir Serien rezensieren.
Nö.
Ich habe es ja teilweise so, also wie gesagt, letzte Episode habe ich eine halbe Staffel gesehen und habe die trotzdem, muss trotzdem die Leute davor warnen. Weil das ist ja trotzdem irgendwas Gesehenes. Insofern kann man darüber reden und kann das durchaus bewerten und beurteilen. Und dann bei anderen Serien hast du vollkommen recht, da wartet man dann, wie es zu Ende geht oder man wartet halt, wie es weitergeht. Ich glaube, da hatten wir schon alle Beispiele, ob wir jetzt mittendrin rezensiert haben oder ganz am Anfang oder halt komplett die Serie durchgebinged haben.
Ja, auf jeden. Das ist ja auch ganz, variiert ja stark.
Ja.
Und ich meine, nach einer Staffel geht ja auch, also jetzt nach einer halben Staffel, ich meine, klar, wenn es richtig scheiße ist, dann reicht das wahrscheinlich auch.
Ja, man merkt dann auch, dass es nichts für einen ist. Also ich würde jetzt nicht nach 1, 2 Folgen, ist jetzt albern, aber weil es ist ja auch dann so, dass es
10 Minuten von einer Folge gesehen und rezensiert. Ja.
Das ist ja dann aber genauso albern ist es, sich dann die Staffel reinzuwirken, nur wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen und finde ich immer noch scheiße. Das ist ja dann ist auch bescheuert.
Ja.
Das ist einfach eine miese Zeitverschwendung.
Ja, total, klar.
Deswegen.
Ja.
Aber hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Wir können ja einfach mal ein halbes Jahr Pause machen.
Mhm.
Und dann gucken wir in dem halben Jahr die ganzen Filme, die die anderen halt rezensiert haben. Oder die von dir dann kamen oder von mir dann kamen.
Mhm.
Und dann nutzen wir praktisch, dann haben wir so einen Filmurlaub. Und machen dann...
Ja, aber das reicht ein halbes Jahr nicht.
Naja, man muss ja, ich will ja nicht alles gucken, was du rezensiert hast.
Nur die 10 Punkte sagen.
Nee, ich will logischerweise die gucken, die mich interessieren.
Mhm.
Oder willst du dir jede Romcom angucken, die ich hier irgendwann mal gebracht habe? Wahrscheinlich nicht.
Nö. Aber bei den Filmen, wo du bei 10 Punkten gelandet bist, da bin ich dann schon interessiert.
Ah ja.
Ja.
Ja, das hat, finde ich ganz interessant. Haben die ja hier Filmeboys nämlich gemacht. Die haben sich nämlich vorgenommen, irgendeine Top 10, glaube ich, der letzten Jahre. Also die haben dann so Top 10s dann rausgebracht am Ende des Jahres, so als Statistik, so wie wir auch gemacht haben.
Mhm.
Und die anderen beiden Boys versuchen dann die Filme nachzugucken, die anderen praktisch in der Top 10 haben.
Das ist vernünftig, ja.
Das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Muss natürlich nicht sein, dass es deren Geschmack trifft, aber wenn Filme in der Top 10 landen, ist es grundsätzlich schon mal so, wenn du dann Film hoch ansiehst, dass ich sage, werde ich mal gucken, ob das bei mir auch so ist.
Hm.
Als wenn du jetzt hier so 6 Punkte Filme lieferst.
Ja. Ja, klar. Also alles muss man sich nur wirklich nicht angucken.
Nee. Aber man kann. Man kann es versuchen.
Ja, gut. Wenn es nur um Quantität geht, klar. Ich habe mich ja, also ich versuche ja dieses Jahr, mich da echt so ein bisschen zu drosseln.
Nicht mehr so viel Schrott gucken oder was ist dein Drosseln?
Das auch. Definitiv nicht mehr so viel Schrott gucken, aber auch jetzt nicht mehr nur auf Quantität gehen. Also ich habe mir irgendwie so lose vorgenommen, dass es cool wäre, so im Schnitt nicht mehr als einen Film am Tag zu gucken.
Ach, okay, von Anzahl.
Ja. Mhm. Dann interessant. Halt kann man ja so ein bisschen mehr selektieren oder so. Aber du, das ist der Vorsatz, ich weiß nicht, ob das durchzuhalten ist.
Manchmal braucht man ja auch ein bisschen durchschnittliche Kost, um die wahren Schätze dann schätzen zu lernen, ja, um zu wissen, wo, was sie dann für einen Status haben, als wenn du jetzt nur den Juicy Stuff guckst.
Ja.
Aber gerade bei den Rewatches habe ich ja auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ist so, wenn du diese geilen Filme, die du dann ein paar Auftragsfilme kriegst, à la No Country for Old Men und wie sie alle heißen, wenn du die dann siehst und denkst so, Alter, dass du diesen Film jetzt 10 Jahre nicht gesehen hast, ist eigentlich skandalös, weil der so geil ist, dass es eigentlich schade ist, dass du die Filme nicht rewatchst, weißt du, aber dann gibt es natürlich auch eine Menge neuen Stuff, den du dir anguckst, die du noch nicht kennst, aber es gibt Filme, wo du weißt, der ist nicht besser als No Country for Old Men, also hättest du No Country for Old Men nochmal rewatchen können, weißt du?
Ja.
Also, da bin ich ein bisschen, traurig drüber, dass meine Rewatch-Quote so schwach ist und man dann irgendwann einfach stirbt.
Ja, aber die ist
ohne durch, diese Filme oft genug gerewatcht zu haben.
Aber die ist durch diesen Podcast ja schon gestiegen.
Ja, die ist gestiegen. Definitiv.
Du musst ja jetzt zwangsläufig Filme gucken, die du schon kennst und gegebenenfalls auch noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen hast.
Da bin ich auch super dankbar darüber, weil ob ich jetzt freiwillig Blue Velvet nochmal gerewatcht hätte oder beziehungsweise wann ich den gerewatcht hätte, das ist wahrscheinlich dann eher so, dann ziehe ich wieder diesen ganzen Stuff vor, den ich noch nie gesehen habe.
Mhm.
Für sowas bin ich natürlich hier auch tierisch dankbar unseren Supportern und den Hörern und was so alles gibt.
Ja.
Also Dito. Jegliche Anregungen immer gerne in die Kommentarspalten oder haut uns das raus, schmeißt uns Lose rein.
Mhm.
Finden wir mal gut.
Ja, und heute haben wir ja auch einen Losfilm. Oder einen Auftragsfilm.
Heute haben wir einen Auftragsfilm, ja, von Atom Bomb. Da kommen wir später zu.
Bin ich mal gespannt.
Bin ich auch mal sehr gespannt.
Naja, weil du also hast ja schon öfters gesagt, dass deine Meinung die beiden Herren betreffend nicht besonders hoch angesiedelt ist.
Das ist richtig, ja. Das sind nicht meine Favorite-Filme von damals, weiß Atom Bomb auch. Aber guck mal, wie es mit diesem hier gestellt ist und wie ich darüber denke.
Weißt du noch, wo du beim letzten gelandet bist, den wir von denen hatten?
Ich glaube, es war eine 4,5, 5, irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in dem Bereich.
So in dem Dreh habe ich mich bewegt und du warst dann schon bei einer versöhnlichen 7, glaube ich. Also da sind wir dann gelandet.
Mhm.
Du konntest dir das angucken. Für mich war das einer von den Filmen, die du gerade genannt hast, die ich mir nicht freiwillig angeguckt hätte, wo ich gesagt habe, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt lieber No Country for Old Men rewatchen würde.
Ja.
Einer von denen.
Na, gucken wir mal.
Ja.
Wie der bei dir ankam.
Können wir nachher drüber plaudern, weil den machen wir natürlich wieder als finales Punkterad Entscheidungsfilmchen. Und vorher bringen wir natürlich wieder eigenes Zeug. Ich zwei, du zwei.
Mhm.
Und du legst vor, haben wir gesagt, weil wie immer in den Freitagsepisoden machst du die erste Rezension. Ich mache bei den Dienstagsepisoden die erste. Und deswegen jetzt die Wochenendedition und die erste Rezension von meinem Kumpel Lee.
Ja.
Da ist er.
Oh Mann. Ja, ist eine animierte Serie.
Eine animierte Serie.
Mhm. Von Fox im Original. Und die haben bei mir ja einen ganz guten Stand.
Mhm.
Also so sämtliche animierten Serien von Fox, à la Family Guy, früher American Dad, Bob's Burgers ist ja auch sowas. Und die kommen alle echt gut weg bei mir.
Ja.
Und jetzt gibt's seit 2021 noch eine andere animierte Serie, die heißt The Great North. Sagt dir das was?
Habe ich schon mal gehört.
Okay.
Ich habe jetzt wieder Bilder vor Augen, aber ich bin mir sicher, ob das stimmt.
Mhm. Na, wir haben auf jeden Fall schon diverse Samples aus der Serie, weil die ist jetzt in der dritten Staffel.
Mhm.
Umfasst 47 Episoden, eine vierte Staffel kommt und ja, wie bei so einem Format üblich, sind das so Episoden, die so 20 bis 25 Minuten gehen.
47 ist jetzt nicht so schlecht.
Ja. Ja, irgendwie, also die laufen ja eh meistens recht gut.
Mhm.
So die Fox-Serien, also die animierten.
Ja, die haben so eine eingeschworene auch
Preise ab, so.
So eine eingeschworene Fangemeinde auch. Die ja. Da hinterher sind und dann zitieren ohne Ende und weiß ich was alles.
Ja.
Das ja, ist ja so, es gibt ja so animierte Serien, die guckt man sich dann einfach an, weißt du? Also so, wenn wir damals Biene Meier geguckt haben oder so, dann haben wir das nicht zitiert. Und heute ist es ja. Auch so, heute sind da richtige Fanmassen hinterher und
ja, ich glaub,
Quotes und weiß ich was alles.
Das ist aber auch ein bisschen mehr für erwachsenes Publikum als jetzt Biene Meier.
Ja, gut.
Ja, The Great North ist unter anderem von den Creatoren von Bob's Burgers. Der Animationsstil ist auch sehr ähnlich, also man erkennt da auf jeden Fall die Parallelen. Mhm. Deswegen sind Creators hier Minty Lewis, Vandy Molyneux und Lizzie Molyneux-Logelin. Die sind Schwestern. Und die haben auch schon für Bob's Burgers geschrieben. Mhm. Schreiben jetzt auch Deadpool 3.
Die schreiben Deadpool
3. Was ich voll abgefahren finde, weil also das ist schon ein bisschen eine andere Baustelle. Also auch was so das Humorlevel angeht.
Ist das so?
Naja, also Bob's Burgers ist zwar sehr lustig, aber trotzdem sehr familienfreundlich.
Okay, das weiß ich nicht. Ich habe es ja nie gesehen. Deswegen dachte ich, das wäre auch dieser bissige Family Guy
und
Co-Humor.
So dreckig ist das nicht. Das ist schon alles recht ja, familienfreundlich. Und mal gucken, wie das mit Deadpool 3 wird. Ich bin ja gespannt. Mhm. Könnte echt interessant werden, ne? Weil ich glaube jetzt, also mit dem dritten ist der dann ja auch Teil des MCUs, oder? Weil Wolverine irgendwie mit am Start. Und
genau.
Ja.
Damit ist er, glaube ich, mit Robert Downey Jr. gleichgezogen als Meister Marvel-Charakter in den verschiedensten Filmen so.
Ach so, ja.
Die sind jetzt beide irgendwie, glaube ich, bei 11.
Okay, wow.
Jetzt mit dem Deadpool 3. Dadurch zählt das direkt rein.
Ja, und diese Molyneux-Schwestern, die haben eine eigene Produktionsfirma, die das hier auch produziert hat. Mhm. Und die trägt den schönen Namen Double Molyneux Sister Show. Ja, Wortspielalarm.
Aha, okay. Punisher for Punts.
Mhm. Ja, und The Great North spielt in einer fiktiven Stadt in Alaska. Die heißt Lone Moose. Und es geht um Beef Tobin. Und Beef Tobin ist das Familienoberhaupt, ist der Vater mit seinen vier Kindern. Wolf, Ham, Judy und Moon. Hm. Und es geht um deren Leben in Alaska. Viel mehr kann man da eigentlich auch nicht zu erzählen. Also außer so ein bisschen was über die Charaktere. Weil es ist so, dass die Mutter, die gibt's nicht mehr, die ist tot. Und er ist also alleinerziehend und ist aber also in der Gegend sehr gut aufgehoben, weil das ist so ein krasser Naturtyp, der jetzt auch mit dem ganzen technischen Fortschritt nicht so viel am Hut hat. Mhm. Der hat ein Boot, mit dem er gerne unterwegs ist und ist halt so der krasseste Naturtyp, der auch immer draußen abhängt und da auch total gut Bescheid weiß, aber halt immer wieder am Struggeln ist, weil er eben Kinder im unterschiedlichen Alter hat und ja, da halt mitunter so Probleme dranhängen. Mhm. Also der älteste Sohn, der ist erwachsen, der hat auch eine Frau. Die lebt da auch mit denen, also die haben so ein großes Haus und daneben ist noch ein kleineres Haus und da lebt eben Wolf mit seiner Frau. Und der nächstältere Sohn, das ist so im Teenageralter. Dann kommt eine Schwester, die ist auch noch Teenager und Moon ist der Jüngste, der ist noch ein recht kleines Kind. Und das ist insofern cool, weil du halt hier natürlich auch wieder Sprecher hast, die man kennt. Beef wird von Nick Offerman gesprochen. Hm. Wolf ist Will Forte, den ich ja eh immer feier. Die älteste Tochter, Judy, wird von Jenny Slate gesprochen. Und die führt immer wieder mal so eine Art Selbstgespräch mit Alanis Morissette.
Okay.
Die geht dann bei sich im Zimmer so aufs Dach raus und chillt da auf dem Dach und spricht dann so mit dem Himmel und da sehen wir eine Silhouette so in Sternenform von Alanis Morissette.
Ja, dass Alanis Morissette Gott ist, das wissen wir ja schon seit einiger Zeit.
Auf jeden Fall, seit Dogma.
Und sie spricht sich dann auch selbst,
ja,
oder?
Ja. Ja.
Okay, wie lustig.
Mhm. Megan Mullally kennt man auch, Ron Funches kennt man als Comedy-Fan, glaube ich, auch. Tim Bagley, Paul Rust, also sind alles Leute, die man gerade im animierten Comedy-Bereich auf jeden Fall schon öfter mal gehört hat. Mhm. Ja, und hier machen sie es, ich habe es, glaube ich, mal gezeigt, bei Bob's Burgers hast du ja im Intro, ähnlich wie bei den Simpsons, auch, das ist nicht immer gleich, sondern du hast halt so ein, zwei Elemente, die sich mit jeder Folge verändern. Mhm. Bei Bob's Burgers ist es so das Wortspiel von dem Laden nebendran oder der Wagen, der immer vorgefahren kommt, um bei denen die Ungeziefer rauszutreiben. Da ist dann auch immer ein anderes Wortspiel dran. Hier ist es ein bisschen dezenter gehalten, weil hier ist es nur so, dass das Boot in der Eröffnungssequenz dann immer wieder mal die Farbe ändert und sowas. Also verhältnismäßig klein gehalten.
Okay.
Ich würde auch sagen, also aus meiner Empfindung ist die auch nicht so geil wie Bob's Burgers, aber definitiv sehenswert. Und ja, ist halt für mich, wie viele Serien in dem Style, so ein bisschen was, was du super zwischendurch mal irgendwie eine Episode dir angucken kannst.
Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, also mit Alaska und so, das war schon mal richtig, dass ich das so geografisch da in die Richtung eingeordnet habe. Und dann hatte ich irgendwie so ein Bild von so einem Sheriff in so einem Nationalpark, so wie Yogi Bär, aber halt ohne Yogi Bär. Weißt du, so vom Szenario.
Okay.
Und ich dachte irgendwie so in animierter Form, aber also geografisch geht es zwar schon in die Richtung, aber das mit dem Nationalpark und so spielt offensichtlich nicht so weit mit rein.
Nee, meinst du vielleicht Brickleberry? Weil das spielt in so einem Nationalpark.
Vielleicht habe ich da Brickleberry mit reingeworfen.
Das könnte sein. Das ist aber sehr viel derber.
Ja, ja, das könnte sein. Dass ich habe die alle nicht gesehen, deswegen habe ich einfach nur so...
Kennst du Paradise PD?
Nee, hast du ja hier vorgestellt.
Ja, weil
ist ja von den gleichen Machern, oder?
Genau, das ist im Endeffekt so ein bisschen, war anfangs zumindest die harmlosere Version von Brickleberry. Die haben dann jetzt aber auch, Alter, in der dritten und vierten Staffel haben die so auf die Kacke gehauen. Ja, ja. Also irgendwann hat man auch das Gefühl, das Konzept ist nur noch, wie sehr können wir übertreiben und da auf die Kacke hauen mit Fäkalhumor und Schwanzwitzen und all das.
Das ist ein geiles Beispiel, weil die hast du, glaube ich, rezensiert, wo die noch nicht so abgedreht waren.
Ja. Genau, ja.
Und da hast du noch gesagt, so ja, die ist halt ein bisschen harmlos und so und ist nicht ganz so bissig wie die andere. Und dann ist es aber doch noch passiert danach.
Ja, ja, die haben da auf jeden Fall nochmal ordentlich aufs Gas getreten. Mhm. Ja, aber eben, The Great North ist auch wie Bob's Burgers sehr familienfreundlich.
Okay.
Da gibt's nichts in die Richtung.
Aber schon gern gesehen.
Ja. Ja, ich mag das. So, Zahlen. 6,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 77. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9. Das sind 100% Empfehlung. Und 3,8 vom Publikum. Das ist also alles recht gut.
Ja, kann sich sehen lassen. 7,5.
Das ist richtig.
Cool.
Very good.
Very nice. Guter Anfang.
Mhm. Läuft.
Doch nicht doppelklicken, ey! You're
amazing. Gefällt mir auch, diese Hafenbegleitung dazu.
Ja, ne?
Zu meinem You're amazing. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, wie amazing du meine Punkte vielleicht rätst von meinem ersten Projekt. Denn das ist auch eine Serie. Mit der letzten Netflix-Serie, die ich in der letzten Episode hatte, Blockbuster, sind wir nicht so... war jetzt kein Highlight dabei. Nee. Aber jetzt kommt eine, die mir wesentlich besser gefallen hat.
Okay.
Und wir reden jetzt über die Gorgeous Ladies of Wrestling, kurz gesagt GLOW, wie sie abgekürzt werden. Eine Netflix-Serie, die mittlerweile nicht verlängert worden ist und von 2017 bis 2019 produziert wurde. 30 Episoden, 10 an der Zahl pro Staffel. Und die gehen immer so von 30 bis 40 Minuten und die habe ich jetzt beendet und war sehr angetan davon.
Witzig, ist auch so eine Serie, die haben wir irgendwie schon so oft erwähnt, dass ich jetzt gedacht hätte, wir haben über die schon gesprochen.
Ach so, nee. Das ist wirklich eine von denen, die wir schon ein paar Mal hatten, aber noch nicht offiziell rezensiert. Insofern wollte ich das mal nachholen. Und es gab hier einen weiblichen Creator, eine Creatorin. Liz Flahive heißt die Dame. Flahive, weiß ich nicht. Die schrieb jedenfalls auch für Nurse Jackie. Mhm. Und ihre Kollegin, die ebenfalls GLOW kreiert hat, heißt Carly Mensch. Und Carly Mensch produzierte wiederum Nurse Jackie und produzierte auch so Serien wie Weeds. Mhm. Und die beiden haben die Serie GLOW hier ins Leben gerufen. Und wie viel davon hast du gesehen?
Nichts.
Du hast gar keine Folge davon gesehen?
Nee.
Lustig, okay.
Habe ich mir aber immer mal vorgenommen.
Hast du schon?
Eigentlich interessiert es mich, ja.
Ja, ist auch etwas, wo ich glaube, dass dir das gefallen könnte.
Zumal das ist auch so ein Ding, das ist in der Kritik echt gut weggekommen, ne? Die haben, glaube ich, auch Preise gewonnen.
Ja, ja, ich kann ja auch ein paar Zahlen nennen nachher, was so die allgemeinen Punkte angeht, die können sich sehen lassen, definitiv. Und die Serie spielt 1985, da geht das Ganze los. Beruht so ein bisschen auf wahren Tatsachen und nimmt sich auch wahre Persönlichkeiten aus der Wrestling-Szene als Vorbild, weil du hast bei den Trivia-Facts oder wenn du recherchierst über Serie, hast auch ganz viel so, ja, der Charakter wurde angelehnt an dem und dem Wrestler und hier ist die Tochter von dem und dem Wrestler und das war die mexikanische Luchador-Truppe, wo der und der her ist und so. Also so ein bisschen reale Vorbilder genommen, aber dann so ein bisschen abgeändert für die Serie. Aha. Jedenfalls 1985 finden sich so verschiedene Damen in L.A. zusammen, um dem Macho-Sport Wrestling mit Humor und weiblichen Charme so ein bisschen aufzumischen. Mhm. Und wollen so eine Frauenliga rausmachen. Man hat ja immer so ein bisschen so weibliche Wrestler, hat man ja zwischendurch mal immer wieder gehabt. Aber keine.
In den 80ern auch schon?
Denke schon, oder?
Ja. Du, keine Ahnung.
Ich weiß jetzt nicht, ob das die ersten waren. Also, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich ging davon aus, dass es vielleicht mal zwischendurch irgendwelche weiblichen Wrestler in dem normalen Wrestling-Programm gab.
Keine Ahnung. Müssen wir Peter fragen von Filmfressen. Der,
ja, der
ist
weiß
doch Wrestling-affin, oder?
Der ist großer Wrestling-Fan und hat ja hier schon das eine oder andere filmische oder ja, filmische Werk, wo Wrestler irgendwie mitspielen, hat er mitgebracht hier bei uns. Ich kenne mich da null aus. Ich habe das null verfolgt und war doch nie ein Fan von. Und unsere Hauptfigur, um die sich eigentlich alles dreht, ist die strugglende Nachwuchsschauspielerin Ruth. Und Ruth wird gespielt von Alison Brie. Die kennen wir natürlich aus Community. Die habe ich zum ersten Mal in Mad Men gesehen und so. Und ist ja mittlerweile auf jeden Fall auch ein Name. Und die trifft dort beim Casting für diese weibliche Wrestling-Show auf Debbie. Und Debbie ist nicht so gut, auf Ruth zu sprechen, weil Ruth nämlich mit ihrem Ehemann rumgefügelt hat.
Oh.
Das ist schon mal keine gute Basis, weil die beiden sprechen gerade für das gleiche Projekt vor und laufen sich definitiv im Laufe der Serie auch das eine oder andere Mal über den Weg und mögen sich nicht sonderlich. Also mehr Hass geht natürlich von der einen Seite aus. Besagte Debbie übrigens gespielt von Betty Gilpin, kennen wir aus der Hand. Auch hier zum ersten Mal wahrscheinlich bei Nurse Jackie gesehen, von mir noch ziemlich jung, irgendwie in den 2008, 2010er Jahren. Und mittlerweile auch ein Gesicht, was man das eine oder andere Mal gesehen hat. Mark Maron, der spielt Sam und das ist so der Regisseur und der Kopf dieser wilden Truppe. Der macht das auch großartig, weil der ist so ein sehr grimmiger Zyniker, ziemlicher Loser, säuft viel, lacht halt nie, versteht halt bestimmte fröhliche Momente oder Humor halt nicht so. Also kann halt über Witze nicht lachen so, und ist eher so ein grimmiger Typ und der spielt das auch super. Und dann wäre noch erwähnenswert, Christopher Lowell, den haben wir schon gesehen in The Help oder Promising Young Woman, der spielt den Produzent der ganzen Geschichte und den Finanzier. Und der ist auch ein sehr lustiger Charakter, weil der so ein bisschen look on the bright side und so und immer so ein bisschen optimistisch und das Glas ist halb voll und ist auch so ein sehr lauter Typ, aber ist schon Charakter, also ist schon auch eines der Highlights von den Charakteren, die hier durch die Serie führen.
Moment, wenn du sagst, die haben einen Regisseur und einen Produzent bei dem Ding, ziehen die das von Anfang an als Show-Act auf?
Genau.
Also, okay.
Ja. Das wird als Show-Act aufgezogen. Das ist auf einem, fängt erstmal auf so einem Spartensender an. Zu einer Zeit natürlich, wo keiner groß einschalten würde. Einfach nur so, weil sie sagen, so, ja, wir haben da einen Spot.
Ja.
Da sind wir zumindest zu sehen. Und dann wird das Ganze relativ, dann wird das Ganze populärer im Laufe der Serie. Also es verbreitet sich dann. Es gibt auch, dann landen die auch irgendwann in Vegas und dann eine Live-Show und so. Also es zieht sich durch die Staffeln so ein bisschen so verschiedene Formate, was diese Gorgeous Ladies of Wrestling Show angeht. Aber es sind so ein bisschen so die Charaktere, die dann immer wieder mitziehen.
Wenn die Gorgeous Women of Wrestling heißen.
Ladies.
Gorgeous Ladies, ach so, deswegen Glow. Gorgeous Ladies of Wrestling, okay.
Gmo hört sich auch nicht so gut an.
Deswegen.
Geht nicht so gut von den Lippen. Ja, dann haben wir noch in weiteren Rollen haben wir Kate Nash, die ich ja primär aus der Musik kenne hier mit Foundations und so. Die spielt eine von den Wrestling Ladies und Elizabeth Perkins spielt noch mit. Rich Sommer kenne ich auch aus Mad Men. Der ist besagter Ehemann von Debbie, die dann fremdgegangen ist mit dem Charakter von Ruth. Und Gina Davis spielt noch mit. Die ist dann bei dieser Las Vegas Geschichte, ist sie dann eine der Geschäftsführerin des Casinos, wo die Glow-Truppe dann auftritt. Ja. Und das ist so eine circa 15-köpfige Truppe an Damen, die wir da sehen. Und viele von denen kriegen halt genug Raum in diesen drei Staffeln, damit man sich dann bildet, also damit man so ein bisschen einsteigt in das Leben, so ein bisschen die Probleme von der, also die Charakterzeichnung ist bei manchen gut, dann sind auch so zwei, drei andere, die halt sehr oberflächlich gezeichnet worden sind. Also die tauchen halt nur auf, um irgendwie für einen Lacher zu sorgen oder kriegen ja nicht genug Stoff, dass man sagt, so, das ist jetzt irgendwie ein Charakter, mit dem du mitfühlst. Also es ist so ein bisschen durchwachsen, was so die Zeichnung der Charaktere angeht. Und dazu muss man sagen, eine einzige Dame von dieser 15-köpfigen Gruppe ist auch in Real Life eine Wrestlerin. Also es ist wirklich, das sind primär Schauspielerinnen, die halt Wrestlerin spielen, sich darauf vorbereitet haben, trainiert und so mit allem drum und dran.
Merkt man das?
Dass die sich für die Rolle vorbereitet haben?
Na, das merkt man hoffentlich. Nein, aber dass da eine echte dabei ist und die anderen sich das nur antrainieren.
Nee, ich weiß auch gar nicht, welche von denen jetzt die echte ist.
Ach
das
so?
Das merkt man überhaupt nicht.
Aha.
Das merkt man gar nicht. Und die haben natürlich, haben sich darauf vorbereitet und das Ding ist ja, da sind ja auch viele von denen reingerutscht. Insofern, ich habe ja gesagt, Ruth ist ja so eine Nachwuchsschauspielerin, die dann bei dieser Wrestling-Show auf einmal mitmacht.
Mhm.
Die ist natürlich nicht von vornherein irgendwie die krasse Wrestlerin. Also okay. Die muss ja selber sich da reinfummeln. Insofern passt das natürlich, wenn die Schauspielerin auch das noch nie gemacht hat und das so ein bisschen anlernt. Und am Anfang sind die natürlich alle ein bisschen unsicher und haben das noch nie getan. Und später wird das Ganze ein bisschen professioneller und du merkst dann schon, okay, die werden besser im Laufe der Serie.
Okay.
Ich finde es auch, also gerade in dem Fall von Alison Brie ist es ganz witzig, weil die ja voll viel, also gerade bei Community hat sie ja so diese unschuldige Rolle gehabt.
Ja, ja.
Und da gab es ja voll viele, die gesagt haben, ey, einmal würde ich gerne Alison Brie mal nackt sehen oder so hin und her. Mhm. Weil die diese unschuldige, und das hat so voll viele angesprochen und die wollten voll viel Nacktfotos, die hat Unmengen von Anfragen gekriegt, dass sie Nacktfotos machen soll, hat sie mal gesagt.
Mhm.
Und dann hat sie den Leuten so ein bisschen eins ausgewischt, weil die hat ja übelst trainiert, um hier diese Wrestlerin darstellen zu können.
Okay.
Und hier war sie nackt zu sehen. Aber nicht in ihrem ursprünglichen weiblichen Körper, wie sie sonst immer da ist, sondern die war natürlich total durchtrainiert. Und die Brüste sind natürlich dementsprechend auch kleiner geworden und die Muskeln mehr. Und sie meinte so, hier habt ihr eure nackte Alison Brie, aber das ist wahrscheinlich nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Ey, so? Die hat sich so aufgepumpt für die Rolle, oder?
Ja, ja, die ist schon auf jeden Fall trainiert. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei Orange is the New Black, weil die haben hier teilweise die Mädels nackt inszeniert oder es gibt halt so Szenen, wo du halt Brüste siehst, weil die sich halt gerade umziehen.
Mhm.
Aber es ist halt nicht sexy.
Mhm.
Sondern das ist ein bisschen wie bei Orange is the New Black, wenn die halt duschen oder so hin und her, siehst du halt weibliche Körper, die jetzt nicht aus dem Katalog stammen oder aus dem Playboy, wo jetzt nicht Männer sagen würden, Alter, wie geil, sondern die sehen halt aus wie ganz normale nackte Menschen.
Mhm.
Und das fand sie halt gut und das hat sie halt unterstützt, weil das halt eine realistische Art von Nacktheit ist, die zu inszenieren und nicht diese von wegen, wir wollen jetzt hier irgendwie die Männer aufgeilen.
Ja. Ja, ja,
aber klar. Gleichzeitig war es natürlich ein Ansatz, um zu sagen, wir haben hier einen weiblichen Cast, wir haben hier so ein weibliches Thema, das geht um diese Frauen. Wie können wir natürlich eine männliche Zielgruppe erreichen bei Netflix? So ein paar Brüste können nicht schaden. Also das hat sie dann tatsächlich im Interview gesagt, dass das schon der Hintergrund war.
Mhm.
Und in beratender Funktion bei der Serie Glow arbeitet tatsächlich die originale Besitzerin der Glow-Damen von damals, Ursula Hayden. Die hat in den 80ern nämlich diese Gorgeous Ladies of Wrestling ins Leben gerufen.
Ach, die Gruppe selbst gab es wirklich, okay.
Die Gruppe selbst gab es wirklich, ja. Und alles, was hier so ein bisschen angelehnt wird, die Charaktere und so, orientiert sich schon an wahren Personen und gerade diese weibliche Truppe und diese weibliche Show mit Frauenwrestlern, das beruht alles auf wahren Tatsachen.
Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen, was die Gewichtung angeht? Also wie viel der Serie spielt tatsächlich im Ring?
Gar nicht mal so viel. Also, die haben natürlich alle so ein bisschen ihre alter Egos, die sie dann auch immer wieder im Ring zeigen. Also gerade Ruth zum Beispiel spielt halt Sawyer the Destroyer und das ist halt so eine Russin, die halt immer mit so einem russischen Akzent spricht und dann auch immer so eine Russenpelzmütze aufhat und so ein, weißt du, so natürlich sexy ausgeschnitten, aber halt so eine russische Uniform und so, und die spielt dann so die Kommunistin.
Mhm.
Und Debbie wiederum ist so ihre Antagonistin, die ist natürlich so Miss America und weißt du, hat so USA-Slip an. Na, und so klar. Eine Geschichten.
Mhm.
Und die treten dann gegeneinander an und so eine Geschichten. Aber das ist, es geht eigentlich vielmehr auch um die Beziehung so hinterm Ring oder was die Aufnahmen angeht, was die Produktion angeht, dass die teilweise angegraben werden von irgendwelchen Geldgebern und um Beziehungen untereinander. Wir sehen die Mädels dann auch so bei ganz normalen Geschichten, die halt nicht im Ring spielen. Also das ist jetzt nicht so, dass jede Show hier, so wie bei Rocky, primär irgendwie beim Wrestling, sondern wir sehen auch, wie die sich vorbereiten, wie die trainieren und eigentlich kein großer Teil.
Okay.
Also es, natürlich siehst du dann immer wieder diese Shows, aber einmal zu Weihnachten führen die halt so eine Scrooged Themenabend vor.
Okay.
Aber halt so mit Wrestling.
Aha.
Finde ich auch ganz witzig. Da spielt natürlich dann wieder eine Menge im Ring, weil du diese ganze Scrooge-Show letztendlich in diesem Ring siehst, mit den Kostümen und so. Das ist ganz witzig. Aber primär geht es eigentlich um die Charaktere dieser einzelnen Leute und wie die zueinander stehen. Der Produzent spielt eine Rolle, der Regisseur spielt eine Rolle, seine Tochter kommt dann noch dazu als Charakter und dann so ein bisschen auch dieses Hustle von diesen Leuten, dass sie daran zweifeln und wie lange die das machen können und sind dann teilweise auch unzufrieden. Also das ist eine Serie, die ist halt grundsätzlich leicht von der Tonalität, so ähnlich wie Weeds oder so ähnlich wie Orange is the New Black und so, hat aber sehr viele humoristische Elemente. Dadurch, dass die Charaktere halt recht locker flockig daherkommen und ziemlich witzig sind und die Dialoge ziemlich witzig und bestimmte Situationskomik drin ist. Also du hast eine gute, ausgewogene Mischung aus Drama und Humor und das macht Glow schon sehr gut. Und kurzweilig vor allem.
Mhm.
habe ja gesagt, eine Folge geht zwischen 30 und 40 Minuten und die sind eigentlich immer recht schnell vorbei, weil.
Ja, das ist ja auch ein Tick kürzer als sonstige Formate in dem Stil, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also gerade so, was Weeds angeht und so, diese von mir genannten Nurse Jackie, wo ja die beiden Creatorinnen mitgearbeitet haben, das ist alles so, das sind alles so die Episodenlänge von den Serien.
Okay.
Ja.
Na, ich aber es ist doch zu wenig. Also bietet sich halt der Vergleich mit Orange is the New Black an, finde ich. Weißt du, weil so halt sehr frauendominierter Cast.
Ja, das stimmt. Wobei der Drama-Anteil bei Orange is the New Black schon größer ist.
Ah ja?
Ja, du hast ja, da hast ja wirklich Tote und so. Und hier, also so tief ins Düstere geht's hier nicht.
Mhm.
Und das ist natürlich dieses 80s-Szenario, es ist recht bunt. Du hast so die Klamotten, die Frisuren, die Mucke aus den 80ern. Aber es fügt sich gut ein. Also es wirkt hier nicht aufgesetzt, sondern die Ausstattung ist schon sehr nice und realistisch.
Okay. Was für einen Zeitraum erzählen die in den drei Staffeln?
Ich würde mal sagen, das geht tatsächlich so über 3 Jahre.
Ah, okay.
Also eine Staffel, 1 Jahr, würde ich jetzt mal sagen, passt ungefähr. Und wegen Pandemie wurde die bereits bestätigte 4. Staffel leider gecancelt. Das haben wir das ein oder andere Mal hier schon erwähnt. Und die Serie wurde dann beendet, obwohl sie eigentlich hätte weitergeführt werden können und die eine gute Fanbase hatte und viele Leute, die mögen, hat die dann nach der 3. Staffel leider ihr Ende gefunden wegen Covid und weil die wegen den Sicherheitsauflagen, die da irgendwie kursiert haben, haben die halt schnell gemerkt, damit kriegen die Serie, also damit kann man die Serie nicht drehen. Das geht nicht.
Ja. Ja, ist natürlich bei so einer Serie schwierig, alles auf Abstand zu inszenieren.
Eben. Und da haben sie die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, macht keinen Sinn. Wird nicht weiter verlängert, leider.
Und wie ist es jetzt mit dem Ende? Wie haben sie das halbwegs zufriedenstellend zu Ende gebracht?
Ja, also das ist jetzt so ein Ende, wo du sagst, es hätte weitergehen können.
Mhm.
Aber ist jetzt auch ist so eine Weihnachtsfolge.
Okay. Aber es endet jetzt nicht mit dem ätzendsten Cliffhanger.
Nee, da ist jetzt nicht so ein Cliffhanger, wo du sagst, das ist jetzt überkrass und jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht, sondern das ist so ein Ding, wo du sagst, ja gut, hätte hier zu Ende sein können, aber es wirkt schon ein bisschen, es wirkt nicht wirklich alles komplett auserzählt, sondern es hätte weitergehen können.
Ja gut, ist ja dann auch ein abruptes Ende, so oder so.
Ja, ja. Aber es gibt halt Serien, die halt beendet worden sind, wo du denkst, so, okay, das ist jetzt komplett offen so.
Ja.
Also dieses Gefühl hast du hier nicht bei der letzten Folge von Glow, bei der 30.
Na cool.
Okay. Ja, habe ich jetzt gesehen, finde ich super. Mag die sehr, mag die Charaktere hier draus, super besetzt. Das Szenario ist schön, das Setting ist schön und das ist ja ein gutes Zeichen, weil ich ja mit Wrestling nichts am Hut habe, dass ich hier trotzdem gut durchgekommen bin. Insofern kann ich Glow getrost empfehlen, mehr als Blockbuster. Ist ja auch eine Workplace-Comedy in gewisser Weise. Verdienen ja damit ihr Geld.
Ja.
Ja, aber dieses Comedy wird schon auch immer wieder mit ernsten Tönen beziehungsweise auch so mit ein paar dramatischen Hintergründen gespickt. Insofern hat die schon auch genug Fleisch, dass man sagt, hier ist auch ein bisschen Handlung drin.
Okay.
Gut gezeichnet jedenfalls.
Mhm.
Alright. Ich komme zu den Scores. IMDb ist bei einer 8,0. Bei Metacritic habe ich die Bewertung von einer 81 gefunden.
Oh.
Schon recht gut. Und Rotten Tomatoes habe ich jetzt mal aufgesplittet in die 3 Staffeln.
Mhm.
Die Presse, beziehungsweise hier die
Kritik.
Die Kritik, ja, also das Wort habe ich gesucht, danke. Mhm. Kritik, natürlich, so heißt das. Von der 1. Staffel 7,7 von 10. Dann ist das nochmal gesprungen in der 2. Staffel. 8,8 von 10.
Oh, wow.
Und in der 3. Staffel gab es nochmal 8,0 von 10. Also tatsächlich die 1. noch am schwächsten.
Krass.
Und was die Gewichtung angeht, aber nicht ganz so hoch, sieht es bei den, wie heißt das?
Publikum.
Beim Publikum anders, also genauso aus.
Was ist denn heute los, ey? Geil.
4,3. Für die 1. Staffel, 4,4 für die 2. Staffel, also nicht ganz so deutlich mehr und 3,9 gab es dann für die 3.
Okay.
Aber es sind gute Zahlen, also.
Ja, ist super, klar.
Kann man nicht anders sagen. Bei Letterboxd ist die Serie natürlich nicht, weil die über mehrere Staffeln fortgeführt wird und jetzt musst du raten, wo ich gelandet bin.
Ah, fuck.
Fuck, sagt er.
Ja, ich bin mir natürlich sehr sicher, dass es entweder eine 8 oder eine 8,5 ist.
Mhm.
Die Frage ist nur, was von beiden? Ich sag 8.
Hast du richtig getroffen. Die 8, it is für Glow.
Wunderbar.
Durchaus eine Empfehlung von mir und bei Weitem nicht so nichtssagend und überflüssig wie die Blockbuster-Serie auf Netflix. Also dann guck lieber darin.
Ja, gut. Das klingt so, ja.
Ja. Jetzt bist du wieder dran.
Ja, jetzt kommt die nächste Serie und ich glaube, das wird ähnlich kurz
heute Serien-Edition
abgehandelt. Ja, schon so ein bisschen, ja. Und auch das ist eine Serie, die noch läuft. Aktuell gibt's 3 Staffeln, 42 Episoden. Im Original ist sie von ABC.
ABC.
Und ich meine, die hat, zumindest anfangs, haben die den Slot bekommen, den Modern Family zurückgelassen hat. Mhm. Ja, das war, glaube ich, zumindest so der Übergang. Wo die mittlerweile laufen, weiß ich gar nicht. Aber es ist ein bisschen durchwachsen, was so die Staffeln angeht. Erst recht, was die damit verbundene Episodenanzahl angeht. Weil die erste Staffel hatte noch 7 Episoden. Mhm. Und ich meine, das kennt man ja so ein bisschen, dass das quasi zum Antesten ist, dass sie da jetzt nicht eine riesen lange Staffel machen. Die zweite, weil war dann offensichtlich erfolgreich, die zweite hat 22 Episoden.
Okay.
Die dritte dann wiederum 13. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob da irgendwie Pandemie mit reingespielt hat oder was da das Konzept ist, weil also eine vierte ist angekündigt, deswegen, das wird weitergehen.
Das ist teilweise komisch. Hatte ich bei Vikings auch so, dass sie dann auf einmal von 12 Episoden oder 10 Episoden, dass sie dann auf einmal irgendwie auf 20 gesprungen oder so. Ich dachte, warum das denn jetzt?
Na. Ja, verstehe ich auch nicht immer, was da der Plan ist.
Hast du denn auch manchmal das Gefühl, dass, wenn so Serien auslaufen, weil du gerade Modern Family hattest, dass denn die besagten Studios dann versuchen, mit einer ähnlichen Tonalität oder mit einer anderen Workplace-Comedy diesen
Spot irgendwie zu füllen? Also das war hier halt super offensichtlich.
Schon, oder?
Ja, wirst du gleich merken. Also die Serie heißt Home Economics. Mhm. Und ist im Grunde auch so ein Familiending. Also wo du so ein bisschen eine Patchwork-Familie hast und es geht um die einzelnen Mitglieder dieser Familie.
Okay.
Hier ist jetzt das Konzept, deswegen auch der Name. Wir haben 3 Geschwister, alle erwachsen. Und die sind aber alle 3 auf sehr unterschiedlichen finanziellen Niveaus unterwegs. Mhm. Der älteste Bruder ist Autor und ist so ein bisschen Mittelklasse. Weil der hat ein Buch geschrieben, was ganz gut funktioniert hat und ist jetzt aber am Struggeln, weil er so das zweite Buch schreibt. Mhm. Der hat eine Frau und Kinder. Der jüngere Bruder, der ist Multimillionär, hat eine fette Mansion und dem geht's mal so richtig gut. Der ist aber witzigerweise auch gleichzeitig so ein bisschen der Dümmste in der Runde oder zumindest der jetzt nicht den intelligentesten Eindruck macht. Mhm. Und die Schwester ist die finanziell am schlechtesten aufgestellt ist. Die ist mit ihrer Partnerin, lebt die in einer sehr kleinen Wohnung. Das ist echt so gefühlt so eine Einzimmerbutze. Mhm. Hat da aber auch noch 2, 3 Kinder. Ich glaube 2 sind's. Und arbeitet hin und wieder als Lehrerin und als Therapeutin und struggelt sich halt so durch. Die haben nämlich am wenigsten Kohle. Und Aufhänger oder ich glaube so zentrale Figur in dem Ding ist der Autor, Tom. Der wird von Topher Grace gespielt. Hm. Und das Buch an
der Urwenne.
Und das Buch, an dem er gleich zu Beginn der Serie eben, also geht's los, dass er dann mit seinem zweiten Buch eben anfangen möchte, das zu schreiben. Und er schreibt über die Familie und eben diese unterschiedlichen finanziellen Situationen. Und das Buch, was er schreibt, wird dann eben auch Home Economics heißen. Mhm. Das ist so der Aufhänger. Seine Frau Marina wird von Carla Sousa gespielt. 30 Credits. Die hat recht viel mexikanische Produktion gemacht, da auch recht erfolgreich. Ich kenne die noch, weil die war die Antagonistin in Day Shift.
Okay.
Was jetzt auch nicht das Riesenhighlight war.
Ist das jetzt vielleicht Sofia Vergaras Reinkarnation?
Ja, also optisch kommt es ein bisschen anders daher, aber die ist ja Mexikanerin, switcht auch voll oft dann ins Spanische. Erst recht, wenn es emotional ein bisschen größer wird.
Okay.
Der Bruder, der Millionär ist, Connor, der wird von Jimmy Tatro gespielt. Den kennst du auch garantiert. Also gerade aus Comedy.
21 Jump Street.
Ah ja, genau. Ja, 22 Jump Street war das, glaube ich, ne? 22.
Also
ich glaube, beim ersten war er nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich kenne Jimmy Tatro. Ja. Aber auch unter anderem, weil der
American Vandal war ja, glaube ich, auch so.
Ja, genau. Da habe ich ihn auch gesehen. Und der hat auch so YouTube, da hat er so diese DJs verarscht, die immer die immer so auf die Samples drücken und damit so verstecken, dass sie eigentlich keine Übergänge machen können und dass ihm das voll auf den Sack geht und so. Das fand ich immer ganz sympathisch.
Der kann schon echt lustig sein, weil der bringt natürlich so ein bisschen dieses Stumpfe, bringt er mit.
Bisschen prollig,
ja. Ja. Und er sieht halt auch schon, also er macht so ein bisschen den Anschein, als wäre nicht der hellste Typ und das bedient er aber halt schauspielerisch ziemlich geil. Mhm. Sarah, die Schwester, die wird von Caitlin McGee gespielt. Das ist die Tante, die bei Mythic Quest für den Kundenkontakt zuständig ist. Die im Keller sitzt.
Ach, die sich immer freut, dass wenn einer rankommt, was erzählt das hier.
Genau,
okay.
Ja. Ihre Frau Denise wird von Zashir Zamata gespielt. Die kannte ich davor nicht. Und das, ja, was so tricky ist an der Serie, das ist wirklich, das variiert stark von Folge zu Folge, wie gut ich das finde. Weil es hat viel damit zu tun, dass halt manche Charaktere in der Serie nicht so witzig sind und andere dafür wiederum sehr. Mhm. Und ich würde mal sagen, alles, was so, wenn es um Tom oder um Connor geht, ist das definitiv lustiger, als wenn es um die Schwester und ihre Frau geht.
Okay, hast du da deine Favorites?
Ja, und natürlich entwickeln sich die Horizontalen auch so langsam, sukzessive über die Staffeln. Aber trotzdem ist das natürlich eine Serie, wo du eine Episode rauspicken kannst. Und das ist jetzt nicht so, dass es da große Anschlüsse gibt nach hinten oder vorne. Also insofern ganz cool. Was auch ganz nett ist, die Episoden, die heißen immer wie ein Item, was um das es in der Folge geht und dann den dazugehörigen Preis dazu. Mhm. Heißt, einmal geht's dann irgendwie drum, dass sie, Connor will die alle nach in Disneyland einladen. Es spielt übrigens in San Francisco. Mhm. Und dann heißt die Folge halt irgendwie Disneyland All Exclusive 238 pro Person.
Naja.
So, deswegen, also die Folgen sind immer auch mit einem Preistag versehen. Das ist natürlich insofern cool, weil es ja, ne, Home Economics und es geht immer irgendwie drum, was die Dinge kosten und diese finanziellen Unterschiede, die sind ja hier quasi die Prämisse. Hm. Creators des Ganzen, Michael Colton und John Abbott, die schreiben eigentlich alles zusammen. Ich glaube, das Prominenteste, was sie gemacht haben, sind die Pinguine aus Madagaskar.
Okay. Der Solofilm, ne?
Ja. Mhm. Ja, und dann haben wir 18 Regisseure, 18 Autoren, die sich dem allem gewidmet haben. Und das ist Home Economics. Und es ist angeblich wirklich die erste Mainstream-Serie, die Topher Grace seit den wilden 70ern gemacht hat. Mhm. Und der hat ja, also gerade, glaube ich, auch durch Venom und so, der ist ja in letzter Zeit, sieht man den öfter wieder, ne?
Naja, Venom war er in der Spider-Man-Trilogie, das ist ja Ewigkeiten her.
Stimmt.
Aber
ist er nicht nochmal aufgetaucht dann?
Naja, doch. Ich habe ihn ja zum Beispiel, also wo ich ihn krass gut fand, war ja bei Black Clansman.
Auch bei Venom. Stimmt, Black Clansman war auch als dabei. Obernacht. Ja, eben, aber das meine ich. Der hat so in den letzten Jahren, haben wir den immer wieder irgendwo in Nebenrollen, ja, in Filmen gesehen?
Der ist auch unterschätzt auf jeden Fall. Also, ja, der ist schon, ich auch. Der ist schon manchmal richtig, richtig gut, wo du denkst, so, ja, der hat teilweise hat er so harmlose Sachen gemacht, dass man ihn unterschätzt. Aber dann hat er auch immer wieder Rollen, wo er zeigt, dass er mehr kann.
Ja, und das ist halt wieder das Ding. Er macht natürlich primär Comedy oder man kennt ihn primär aus Comedy und dann wird das alles eher so ein bisschen belächelt. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, also wenn es um Comedy geht hier in der Serie, dann ist er halt schon irgendwo der Beste, so, weil da geht es einfach viel um Timing und sowas und das Ding hat er drauf.
Ja, bei mir hat er auch noch ein paar Herzfilme mitgespielt, diesen Take Me Home Tonight, der ist zum Beispiel auch harmlos. Mhm. Aber dadurch, dass er da die Hauptrolle spielt, habe ich natürlich auch immer eine positive Verbindung zu Topher Grace.
Ja, ich mag den auch. Mhm. Und deswegen, ja, also auch das, eine Serie, wo man sich wahrscheinlich so zwischendurch mal eine Folge angucken kann, das ist jetzt definitiv kein Modern Family.
Okay.
Und so gesehen als Ersatz wahrscheinlich auch ein bisschen dünn.
Und klingt auch nicht so, als wenn sie an Life in Pieces rankommt, der auch eigentlich ein guter Ersatz war für Modern Family.
Ja, war für mich schon auch so ein bisschen die B-Variante.
Ja.
Also kam auch nicht an Modern Family ran, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand, glaube ich, Life in Pieces auch, weil da fand ich halt alle Charaktere irgendwie cool.
Mhm, fand ich auch. Es war auf jeden Fall, das kommt nicht ran, aber es war ein guter Vater, Film.
Alter, Brolin schockt so in der Serie, ey, ich werde es nie vergessen, wie er vom Zahnarzt kommt und völlig verschallert ist und der Sohn parallel versucht, hier Hanks versucht doch parallel irgendwie sein Videocall zu führen und im Hintergrund sind die völlig druffen Eltern.
Ja. Ja, super.
Herrlich.
Ja, der Großvater ist mega.
Ja. So, Zahlen zu Home Economics. 6,8 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 64. Und auf Rotten Tomatoes habe ich mal jetzt nur die Punkte für die ersten Staffeln, weil das ist auch hier wieder relativ ähnlich alles. Da gibt's von der Kritik 7 und vom Publikum 3,8.
Ich sag 6,5.
7.
Doch noch eine 7.
Doch noch eine 7, ja.
Habe ich natürlich in Anbetracht gezogen. Der große Nullrunde.
Ja, ja gut. Halber miese, also da ist noch alles drin, würde ich sagen.
Ist noch im Rahmen.
Ja.
Ja, hast recht.
Zumal jetzt kommt ja, dann gegen Ende haben wir ja noch unseren gemeinsamen und das könnte interessant werden.
Ja, gegen Ende könnte es noch ein bisschen herausfordernd werden, hast du vollkommen recht. Aber vorher habe ich noch was und damit wir hier kein Serien-Spezial draus machen.
Siehst du, ich dachte schon, jetzt bringst du auch nochmal eine Serie.
Nee, es ist ein Film tatsächlich, den ich auch nochmal geguckt habe, neben den ganzen Serien, die wir jetzt hier rezensiert haben. Und ich habe so ein bisschen die umgekehrte Variante von dir, wenn du sagst, ich habe jetzt mal diesen Auftragsfilm, der war so schwer und der war so dramatisch, ich brauchte mal irgendwas Leichtes als Ausgleich. Ich habe es halt ab und zu, dass ich mal Bock habe, mir so einen richtig krassen Arthouse-Klassiker anzugucken. Aus den 50ern und 60ern, weil ich in der Laune bin zu sagen, so jetzt habe ich mal Bock auf so einen schweren Film oder auf irgendwas, wo du sagst, so das ist auf jeden Fall alles andere als vorbeirauschen lassen oder anspruchslos. Und einen von Nervat habe ich mir angeguckt.
Okay, jetzt Bergmann oder sowas.
Ja, es geht in die Richtung, es geht eher in die italienische Filmgeschichte.
Hm.
Und der Regisseur und Autor, den hattest du schon, Michelangelo Antonioni, bekanntester Film Blow Up. Aus seinem Portfolio habe ich mir einen Film angeguckt, aus dem Jahre 1962. Und der heißt auf Deutsch Liebe 1962.
Okay. Jetzt ich bin mal gespannt, weil bei Blow Up war ja das Ding, das war ja, glaube ich, sein erster Hollywood-Film.
Ja.
Und da hieß es ja von vielen Seiten, dass das so ein bisschen anders ist als das, was er sonst macht.
Mhm.
Deswegen bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, mir fehlt ja der direkte Vergleich, weil ich glaube tatsächlich, dass Liebe 1962 der erste Film ist von Antonioni, den ich überhaupt gesehen habe. Mir fehlt ja Blow Up auch noch, den habe ich auch nicht geguckt.
Mhm.
Und der hat in Italien damals so eine Trilogie inszeniert, die aber nicht so richtig zusammenhängt thematisch, sondern wo du halt so einen Überbegriff hast und die nennt sich Incommunicability Trilogie.
Was? Nochmal bitte?
Incommunicability Trilogie.
Was ist denn Cability? Was?
Naja, so nicht die Fähigkeit haben zu kommunizieren.
Aha.
Heißt das wortwörtlich übersetzt.
Okay.
Und mit diesem Überbegriff hat er eine Trilogie gemacht.
Das ist ein bisschen wie Seidel, ne, mit seiner Trilogie, die er gemacht hat. Oder es gibt ja so ein paar Regisseure.
Liebe und so. Ja, genau. Ja, definitiv. Und dann hat ja auch Lars von Trier gemacht. Das sind so drei verschiedene Filme, die du alle so für sich betrachten kannst.
Ja, eben.
Aber halt so ein Überbegriff, wo du sagst, so hier geht's halt weiß nicht. Um Atomkrieg. Das ist die Atomkrieg-Trilogie, obwohl Atomkrieg nicht einmal irgendwie eine Rolle spielt oder so. Und das ist der dritte Teil von dieser Trilogie, was ich nicht wusste. Spielt aber in dem Sinne keine Rolle, weil das, wie gesagt, für sich steht. Ich habe auch noch einen anderen deutschen Alternativtitel gefunden, der heißt Sonnenfinsternis. Und der kommt dem Originaltitel sehr nah, weil der lautet Leklis.
Mhm.
Und hast du schon mal was davon gehört von dem Film?
Nee.
Noch nichts bisher.
Mhm.
Interessant. Dann würde ich sagen, wie viele italienische, französische Arthouse-Filme von damals, haben wir hier sehr, sehr schönes und stylisches, astreines Schwarz-Weiß. So kann ich schon mal einleiten. Und das ist in seinem Portfolio der letzte Film, den er in Schwarz-Weiß inszeniert hat. Weil auch der ist ja schon eine Weile dabei gewesen, als er diesen Film inszeniert hat.
Und von wann war der?
Gab es nur Farbfilme. 1962.
62.
Farbfilm war schon erfunden auf jeden Fall.
Ja, nee, ich frage mich gerade nur, ob dann die anderen beiden Teile der Trilogie, die ja davor kamen, ob die dann auch in Schwarz-Weiß waren.
Ich denke schon. Die lauten Die mit der Liebe spielen. Auch mit der gleichen Hauptdarstellerin, die ich hier nennen werde. Und der zweite Teil heißt Die Nacht.
Mhm.
Das sind praktisch die anderen beiden Teile dieser Trilogie. Und es kann schon sein, dass ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden auch in Schwarz-Weiß sind. Und ich finde das ja unheimlich stylisch. Also ich finde ja, dass diese Nouvelle Vague, wenn das in Farbe wäre, hätte das nicht diesen Stil, wie es heute mittlerweile noch hat. Es sieht schon alles sehr, sehr geil aus in diesem stylischen Schwarz-Weiß dieser alten Filme. Ich weiß nicht, ob Cleo vom 5-7 als Beispiel, ob das in Farbe genauso gewirkt hätte. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und das ist jetzt auch ein Nouvelle Vague-Film?
Naja, Nouvelle Vague in Italien gibt's ja nicht. Also wenn, dann ist es Neorealismus.
Okay.
Du meinst jetzt vom Stil, oder?
Ja.
Nee.
Okay.
Dazu ist der zu. Ja.
Ja, weil du jetzt damit eingeleitet hast, dass wie Filme aus der Nouvelle Vague, deswegen dachte ich, der fällt da auch mit rein.
Nee, na, das ist für mich so, also dieses französische und italienische Kino finde ich halt ähnlich, weil das Filme sind, die sehr, sehr schön daherkommen, weißt du, die schön aussehen.
Ja, klar.
Und die in Farbe, glaube ich, nicht so schön ausgesehen hätten, wenn du die damals in Farbe inszeniert hättest. Insofern, die Regisseure, die das in Schwarz-Weiß gemacht haben, die dachten sich schon was dabei.
Mhm.
Ja. Story. Wir sind in Rom und am Anfang des Films trennt sich Vittoria gerade von ihrem Verlobten. Wir sehen, die verstehen sich nicht mehr gut und Vittoria schlägt vor, dass sie getrennte Wege gehen. Findet ihr Verlobter nicht so geil, aber muss halt damit leben. Vittoria wird gespielt von Monica Vitti, die zum Beispiel auch die mit der Liebe spielen, Hauptrolle, und die hat man schon im einen oder anderen italienischen Film damals gesehen. Das ist auch ein interessanter Typ, weil die ist nicht diese klassische Schönheit, aber die hat halt so eine interessante Faccia, um mal bei dem nationalen Slang zu bleiben, und hat schon was Schönes an sich, also sowas Interessantes. Ich finde ja, Sophia Loren war ja auch nicht so richtig schön vom Gesicht, sondern die sah ja schon so ein bisschen, die war ja eher so charakteristisch, finde ich, so von der Optik. Die hat ja nicht so ein, ja, wie soll ich es erklären?
Naja, so Sophia Loren nicht richtig schön.
Ja, die ist schon schön, aber die hat so eine herbe Schönheit, so eine, weißt du, die hat so einen gewissen Charakter, und ich glaube auch durch diese Art strahlt das so eine gewisse Schönheit aus. Aber die ist jetzt nicht so eine, wo man sagt, wo sich alle darauf einigen, Mann, was für eine schöne Frau, finde ich. Ja, doch, eigentlich schon.
Also bei Sophia Loren nur wirklich. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Okay, gut. Und ähnlich wie bei Cleo von 5 to 7 begleiten wir jetzt diese frisch gebackene Single-Frau bei vermeintlich unspektakulären Tagesabläufen und Begegnungen. Sie geht unter anderem in dieser Zeit, wo sie sich gerade getrennt hat, geht sie mit ihrer Freundin zu einer neuen Nachbarin, die gerade irgendwie da ranklingelt. Mhm. Die haben alle so gegenseitig so ihre Telefonnummer nachverschafft, und dann ruft die an und sagt so, komm mal vorbei, wir kennen uns ja nicht so gut, bring mal deine Freundin mit und so, und wir trinken hier ein bisschen was.
Okay.
Und dann sehen die so, während die telefonieren, gucken die halt hoch, und die Nachbarin ist drüben auf der anderen Straßenseite irgendwie 2 Stockwerke höher und winkt die so ran. Und dann gehen die rüber zu dieser Nachbarin, und die erzählt halt den beiden Damen, dass die in Kenia geboren ist. Und dass sie in Afrika gelebt hat und da groß geworden sind. Deswegen hat die auch so Bilder vom Kilimanjaro und so eine Geschichten an der Wand und so afrikanischen Schmuck. Und dann sehen wir kurz danach auch, wie die Party ein bisschen ausgelassener wird, weil besagte Vittoria, gespielt von Monica Vitti, sich dann tatsächlich Blackfacing-mäßig komplett schwarz anmalt, sich so afrikanischen Schmuck anlegt und dann so zu afrikanischen Sounds und so getrommelt dann so irgendwie in diesem Zimmer ausgelassen tanzt.
Okay.
Ja. Und die anderen beiden Damen klatschen dann, bis sie das auch nicht mehr so lustig fanden und dann irgendwie die Schminke wieder abgewaschen wird. Das ist vielleicht ein fragwürdiger Moment, aber gut. So vertreibt sich unsere Vittoria die Zeit.
Diese Italiener.
Ja. Versteckt sich auch in einer Szene vor ihrem Ex-Verlobten, der dann bei ihr klingelt und will dem nicht aufmachen und macht dann Licht aus und versteckt sich in einem Raum, dass der irgendwie sie nicht belästigt. Und ein ganz wichtiger Schauplatz dieses Films, sie sucht unter anderem dann auch tagsüber ihre Mutter auf.
Mhm.
Die Mutter hängt nämlich fast jeden Tag auf der Römer Aktienbörse rum und spekuliert dort.
Okay.
Und da gibt es eine Szene, und die ist auch zum Beispiel toll, die ist relativ weit am Anfang, wo du halt wortlos siehst, was auf dieser Aktien, also nicht wortlos, weil es wird die ganze Zeit geschrien und gebrüllt, aber du siehst, was abgeht. Du siehst halt Geschrei, du siehst diese Hektik, du siehst, dass irgendwelche Leute dann Telefonate abhören und dann hören, dass da irgendwas gerade heiß ist und dann irgendwo hinrennen, um da die Aktien zu kaufen, zu verkaufen. Leute beschimpfen sich gegenseitig, weil jemand da vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein Geld verloren hat. Und da hängt auch die Mutter von Vittoria rum und spekuliert da fleißig mit Aktien.
Okay.
Und einer der jungen Aktionäre, der unter anderem auch sie berät, also die Mutter von Vittoria, heißt Piero. Und Piero wird gespielt von einem sehr jungen Alain Delon.
Ach.
Der ist hier am Start. Und wir tauchen im weiteren Verlauf noch ein zweites Mal zu diesem lauten, stressigen Schauplatz dieser Börse. Und an diesem Tag crasht das Ganze.
Mhm.
Und es gibt einen Börsencrash. Viele Menschen verlieren ihr Geld. Und dann auch die Mutter von Vittoria. Und dann geht es unter anderem auch darum, dass wir sehen, wie dieser Piero tickt, den wir erstmal eine halbe Stunde überhaupt nicht gesehen haben, der dann plötzlich auftaucht und in der ersten Hälfte des Films gar keine so große Rolle spielt. Aber dann sehen wir, wie diese erbosten Aktionäre teilweise bei ihm im Büro stehen und er sagt so, die letzten 8 Jahre, wo ich dir die ganze Zeit irgendwie Geld verschafft habe, standst du nicht vor meiner Tür und jetzt auf einmal kommst du an und so und ist ziemlich schroff zu denen und legt auch am Telefon auf und sagt so, das ist Berufsrisiko, du musst wissen, was du hier machst, wenn du mit Aktien handelst und so.
Klar.
Und hat auch gewissermaßen recht, aber er ist nicht besonders, also es kommt raus, dass er nicht besonders emotional ist oder nicht besonders mitfühlend, sondern eher so ein Typ rational.
Na gut, ist in dem Job wahrscheinlich angebracht, oder?
Kann nicht schaden, genau.
Das heißt, Delange spricht hier auch wieder Italienisch.
Er spricht Italienisch, ja. Und Vittorio und Piero kommen sich in der zweiten Hälfte des Films näher. Die lernen sich kennen. Die kennt ihn zwar von dieser Börse, das ist dieser Typ, der die Mutter berät und so, da wechseln die aber nur so 2, 3 Worte und er sagt so, ja, ja, ich weiß, wer du bist die Tochter von dem und dem und sie ist da eher abweisend zu ihm, also sie, da läuft noch nichts. Aber irgendwann in der zweiten Hälfte kommen sich die beiden näher, nach diesem Börsencrash, nachdem er eben auch diese ganzen Beschimpfungen sich anhören muss und so. Und für ihn ist halt eine gelungene Abwechslung, dass er mit dieser frisch gebackenen Singlefrau, die ihm schon ganz gut gefällt, unterwegs ist. Und dann geht es darum, ob denn die Verbindung der emotionalen Vittoria und des materialistischen Piero überhaupt funktioniert.
Okay.
Und darum dreht sich der Film. Das ist so ein bisschen diese Charakterstudie von dieser Vittoria, die wir bei vermeintlich belanglosen Sachen teilweise betrachten. Das ist so die erste Hälfte, da tauchen wir in ihr Leben ein, da geht's an die Börse. Und in der zweiten Hälfte wird das schon fast so ein Zwei-Personen-Stück, weil da konzentriert sich der Film komplett auf unsere beiden Hauptfiguren. Und allgemein ist der Film bis dahin, es gibt so bestimmte Momente, die kommen komplett ohne Dialoge aus. Du siehst teilweise wirklich nur Bilder, da wird gezeigt, was die beiden halt so machen, wie die unterwegs sind und wie dann so durch die Straßen laufen und so. Und es ist alles unfassbar stylisch. Das ist, was ich meine. Alain Delon und die anderen tragen halt mega gute Anzüge. Monica Vitti sieht halt wunderschön aus, hat halt krasse Kleider an und hat halt so große Ketten und so. Und sieht schon alles sehr aus dem Katalog aus. Und die letzten 10 Minuten des Films, die kann ich hier verraten, weil das ist nicht wirklich ein Handlungsstrang. Das sind dann, da bleiben wir dann komplett weg von unseren beiden Hauptfiguren oder von allen Charakteren, die wir hier gesehen haben. Und da werden dann Aufnahmen von Rom gezeigt. Verschiedene Momente. Frauen, die an der Bushaltestelle stehen. Irgendwie so leere Straßen. Und
damit endet der Film.
Damit endet der Film. Wir sehen praktisch so, ja, wir sehen praktisch Momentaufnahmen der Stadt Rom. Aber das Rom, was wir allgemein in diesem Film sehen, ist nicht dieses belebte Rom, Trevi, Brunnen und weiß ich was alles, sondern das sieht alles sehr verlassen aus. Das heißt, die Straßen sind kaum befahren. Wir sehen sehr vereinzelt irgendwelche Fußgänger irgendwo langlaufen. Das wirkt komplett menschenleer. Trotzdem ist es super heiß. Es ist im Sommer. Und wenn die auf eine Straße geblendet wird, siehst du mal einen Bus langfahren. Ansonsten siehst du keine, also du siehst die Autos nur parken. Aber es ist halt nichts los da. Es wirkt alles sehr verlassen.
Weißt und, du, was der damit vorhatte?
Ja, es fügt sich zusammen. Und es gibt halt einen Moment am Ende, den ich nicht verraten will, der hat auch den Titel erklärt des Films. Also L'Eclisse, den Originaltitel Sonnenfinsternis. Aber das würde ich hier nicht verraten von dem Film. Aber diese Montage der letzten 10 Minuten hat unter anderem die Vertriebe in Amerika so irritiert, dass sie diesen kompletten Part rausgeschnitten haben in Amerika. Und die haben dann mit der Geschichte dieser beiden Liebenden, haben die den Film beendet, haben den Nachspann rangeschnitten und haben diesen kompletten Epilog des Regisseurs Antonioni haben die komplett rausgehauen.
Und du sagst aber, das braucht's.
Ja, ja, klar, weil er hat sich was dabei gedacht. Okay. Aber im Jahre 1962 haben die Studios oder beziehungsweise die Produzenten nicht so weit gedacht, dass sie gesagt haben, das ist jetzt krasse Kunst oder was hat er sich dabei gedacht, sondern dachte nur, was ist das für ein Scheiß? Das ist ja eher eine Zeit, wo Filme recht generisch daherkommen.
Und für dich funktioniert das aber, was sie sich da gedacht hat?
Ja, ja, definitiv. Ist krass. Und es sind wahnsinnig geile Bilder, muss man ja dazu sagen. Und der Film ist sehr stylisch. Also du hast so, das ist interessant, weil es geht um diese beiden Charaktere und du hast so unbeschwerte Momente, die gezeigt werden. Aber du hast halt so ein paar Momente, wo halt die Charakter der einzelnen beiden Figuren halt hervorgehoben werden. Du siehst zum Beispiel in einem Moment, sie steht halt am Fenster und wartet halt darauf, dass die Rolle von Alain Delon, dass Piero sie besuchen kommt zu Hause. Und in dem Moment läuft halt so ein Besoffener vorbei. und grüßt sie halt so. Und sie findet es total witzig, dass der Typ total betrunken ist und er sich so vorstellt und so. Und er sagt so, okay, ciao und so. Und läuft dann, taumelt dann weiter. Und dann kommt die Rolle von Alain Delon an. Er steht halt vor der Tür, redet halt mit seiner Angebeteten. Und in dem Moment klaut halt einer sein Auto.
Okay.
Fast ein bisschen weiter geparkt war. Und der hat ein richtig geiles Auto, so einen weißen Cabrio. Und der rast halt ihn vorbei. Und er sagt so, Alter, da hat einer gerade mein Auto geklaut. So, das war dieser Besoffene, der gerade bei dir vorbeigelaufen ist. Der hat mein Auto geklaut. Okay. Der Typ hat wirklich sein Auto geklaut. Mhm. Und kurz Zeit später landet dieser Besoffene mit dem Auto im Fluss. Und ertrinkt.
Okay.
Also wir sehen am nächsten Tag, wie das Auto aus dem Fluss geborgen wird. Und der Typ sitzt noch drin im Auto. Mhm. Offensichtlich nicht mehr am Leben.
Ja.
Und ihm geht es halt darum, dass er gerade, wie viel Verlust er gebraucht hat, dass das Auto nicht so beschädigt worden ist, dass es wahrscheinlich langsam eingesunken ist, weil der Schaden im Auto ist nicht so hoch, wie er hätte sein können. Mhm. Und das sagt er halt zu Vittoria. Und die wundert sich halt, warum seine größte Sorge jetzt dieser materielle Schaden ist und warum er nicht irgendwie, warum er nicht tangiert davon ist, dass dieser Typ gerade in seinem Auto gestorben ist. Mhm. Und das sind so alles Momente, wo du siehst, okay, sie ist so der emotionale Part. Und er ist halt recht oberflächlich und recht materialistisch. Und das hat die Frage, und auch wenn du diese unbeschwerten Momente siehst zwischen denen, wo die sich super verstehen, wo du denkst so, Alter, wenn du die Oberfläche sehen würdest, dann würdest du denken, Alter, klar, die sind super verliebt. Mhm. Das ist ein super Paar. Aber es hat trotzdem immer so diesen bitteren Beigeschmack, dass du weißt, diese beiden werden nicht ewig zusammen sein. Mhm. Die sind einfach zu verschieden.
Okay.
Und das zeigt der Film und das macht er gut.
Mhm.
Ja.
Ja, klingt interessant. Aber ist das denn auch unterhaltsam? Also, weil ich weiß, du hast jetzt oft gesagt, dass das sehr stylisch und optisch sehr schön daherkommt.
Für mich ist das auch unterhaltsam, weil ich mag die alten Arthouse-Filme von damals und das ist ein wirklich gutes Exemplar.
Wie lange
1962. Der geht 126 Minuten.
Uff.
Uff, sagt er.
Ja, ist ja nicht gerade kurz, ne? Für diese Art Film.
Ja, Hälfte von Babylon halt.
Ja, gut. nicht wirklich, aber ja.
Ja. Dazu können wir noch sagen, was die Funfacts angeht. Also die Roma-Börse, da wurde an Originalschauplätzen gedreht und die hatte sonntags zu. Deswegen konnten die sich da sonntags breit machen und alles, was an dieser Börse spielt, wurde an einem Sonntag gedreht oder an mehreren Sonntagen. Und die haben aber die richtigen Broker, die da irgendwie unterwegs waren und die da durch die Gegend geschrien haben, die haben sie für die Szenen geholt. Mhm. Das heißt, sind keine Schauspieler, die das anlernen mussten, sondern die haben die Originalleute rangeholt, irgendwelche Aktionäre, die da durch die Gegend schreien, mit Notizzetteln in die Luft wedeln und dafür Hektik sorgen. Und das sind die ganzen Statisten rund um Piero alias Alain Delon in dieser Rolle und so.
Okay.
Und wir haben hier natürlich ja einen Film, der sehr hoch angesehen ist, auch auf der Schneiderliste, der ist in der Criterion Collection. Und das ist einer der Filme aus der Top 10 der Lieblingsfilme von Michael Haneke.
Ah ja.
Können wir noch an dieser Stelle sagen.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle, warum das einer seiner Lieblingsfilme ist. Und dann wahrscheinlich auch wegen dem Epilog. Weil man sich hier so seinen Teil denken muss, weil man schon sagt, okay, das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Film für 1962. Und das ist ein guter Arthouse-Klassiker von Antonioni, den ich hier durchaus empfehlen kann.
Mhm. Hat dir irgendwas nicht gefallen?
Nö.
Okay.
Gut gespielt, gut besetzt. Dieses Aktienszenario ist auch interessant, definitiv. Und also es ist ja kein Aktiendrama so in dem Sinne, aber du siehst halt trotzdem die Opfer, die dann teilweise dann so vor seiner Tür stehen und total verzweifelt sind, weil sie ihre Existenz da aufs Spiel gesetzt haben und dann fast ihr Hab und Gut verloren haben. Aber es ist jetzt nicht Hauptbestandteil. Du kannst ja daraus auch einen separaten Film machen, weißt du, so damals die Aktienbörse.
Ja, klar.
Sondern es geht tatsächlich primär um Vittoria und ihr Leben. Und wie sich ihr Leben entwickelt, nachdem sie ihren Verlobten in den Wind geschossen hat.
Mhm. Ja, klingt interessant.
Ja.
That's real stuff.
Real stuff.
Okay.
Ich würde mal zu den Punkten überleiten. Von dem Film Liebe 1962 aus dem Jahr 1962. IMDb 7,7. Ich habe keinen Metascore zu diesem Film gefunden, aber Rotten Tomatoes gibt dem Film eine 8,1 von 10, die Kritiker. Mhm. Und vom Publikum gibt es eine 4,3 von 5. Auf Letterboxd ist er auch ganz gut unterwegs mit einer 3,9.
Boah, das ist jetzt schwierig hier.
Eieieiei.
Hör auf damit.
Naja, aber das trifft's jetzt irgendwie. Das ist nämlich echt tricky. Bin schon wieder hart am Schwanken.
Hart am Schwanken, der Besoffene.
Doch nicht doppelklicken, hey!
Nicht doppelklicken.
Ja, ich sage 8,5.
Ja, trifft er wieder, ja.
Yes.
Sagst du nur 8,5, weil das so ein italienischer Arthouse-Klassiker ist.
Na, es hätte auch eine 9 sein können.
Ja, versteht er nicht, ja, mein doppelbödigen Witz.
Doch, doch. Habe ich schon verstanden, aber man muss ja auch nicht alles lustig finden.
Der war ja auch nicht lustig. Der war einfach nur smart.
Ja, okay. Was wäre eine angemessene Reaktion gewesen?
Smart. Der ist smart. Das wäre eine angemessene Reaktion.
Okay.
Hier, Reaktion, weil ich Meditation habe, ich glaube ich,
das
gesagt.
Das auch, ja.
Ja.
Gut, dann.
Oder,
ich fand's hilarious.
Ja, oder du sagst sowas.
You just sound so passionate and engaged. I'm confused.
Ja, das ist auch verwirrend.
Verwirrend ist das für dich.
Natürlich.
Der Guest leidenschaftlich und schon wird's verwirrend.
Mhm.
Ja, und das meine ich halt. Ab und zu habe ich Bock auf so einen Arthouse-Klassiker und werde dann auch belohnt mit so einer kleinen Perle wie Liebe 1962. 8,5 Punkte von mir.
Sehr schön.
Cool.
Na,
kommen wir zu einer weiteren italienischen
Arthouse-Perle. Zum nächsten Arthouse-Film, ich wollte gerade sagen, ja.
Ja. Der liebe Atom Bomb hat uns nach einem Jahr den nächsten Bud Spencer Terrence Hill-Film hier vorgelegt und wollte als Auftragsfilm Vier Fäuste gegen Rio hören.
Das ist echt schon ein Jahr her, ja?
Ist schon ein Jahr her. Das war auch im Januar oder Februar letzten Jahres. Also hat mir da zum Glück eine Pause gegönnt.
Wow.
Und jetzt kommt er mit dem nächsten.
Mhm. Vier Fäuste gegen Rio.
Vier Fäuste gegen Rio. Double Trouble. Das ist der Film, wie er auf Letterboxd genannt wird. So wurde er international vermarktet.
Ja, im Original Non c'è due senza quattro.
Mhm. Und der Regisseur Enzo Barboni, der hat ein paar Filme mit den beiden Kandidaten gedreht, aber von dem ist unter anderem auch der Original Django mit Franco Nero. Den hat er inszeniert. Da war ich kurz ein bisschen beeindruckt.
Aber nur kurz.
Kurz. Und das Drehbuch stammt von Marco Barboni.
Sein Sohn.
Und auch der hat einige Filme mit den beiden gemacht und dann Renegade, Terrence Hill, zwei bärenstarke Typen, auch wieder mit den beiden.
Mhm.
Also.
Naja, gut, der Vater hat ja auch schon die rechte und die linke Hand des Teufels.
Eben, ja.
Inszeniert.
Eingeschworene Gemeinde.
Ja. Sieht so aus. Und das ist schon der 16. gemeinsame Film von den beiden.
Hast du mal geguckt, wie viel die insgesamt gedreht haben zusammen?
Nee. Weißt du das?
Nee. Die müssen ja dann über 20 gewesen sein. Ein paar kamen ja noch.
Ja, aber das ist schon, glaube ich.
War so die Endphase, oder?
War die Endphase.
84.
Ja, auf jeden Fall.
Also in den 80ern gab es schon noch so den einen oder anderen. Aber ich glaube, in den 90ern waren die beiden nicht mehr so aktiv.
Nee.
Hase recht. Wollen wir mal in die Story eintauchen, die komplexe?
Die lustige Verwechslungskomödie.
Ja.
Oh boy. Ja, willst du das erzählen? Soll ich das machen? Das
kann ich gerne machen. Du kannst ja dann ergänzen, wenn noch irgendwas fehlt. Also es geht darum, dass in Brasilien die beiden Cousins und Millionäre Bastiano und Antonio wohnen. Ja,
Milliardäre sogar.
Ach so, Milliardäre. Entschuldigung, ja, die sind überreich. Ja, also
Big genau, Time.
Billionär ist richtig, Milliardäre. Und auf die wurden mehrere Mordversuche schon der hiesigen Kriminellen da ausgeübt und die sind in Gefahr und fühlen sich da nicht mehr sicher. Und dann schicken die so ihre Leute los mit viel Geld im Koffer, um zwei Lookalikes zu finden, die ihre Rollen einnehmen. Und die finden die zwei in New York. Wie auch immer die diese beiden in New York gefunden haben.
Nee, der eine ist ja New Orleans.
Ach stimmt, der eine ist in New Orleans, richtig. Nee. Bud Spencer ist New Orleans.
New York müssen sie dann beide hin. Also sie sind beide nicht in New York, aber nach New York müssen sie, weil da sitzt die Agentur, die diese Doppelgänger
sucht. In New York ist das Office, richtig. Auf jeden Fall sind die gut verstreut auf dem Kontinent. Und der eine, also sie sehen halt beide, den beiden Cousins wie aus dem Gesicht geschnitten aus.
Mhm.
Und der eine ist halt Saxophonspieler in New Orleans. Das ist halt die Rolle von Bud Spencer.
Ja.
Und der andere ist halt ein Stuntman, der gerade irgendwie mit so einem Halbdrachenflieger, wo du dich so reinsetzt, so fahrradmäßig. Mann, wie heißen denn die Dinger?
Nee, ich finde die Umschreibung super. Halb fahrradmäßig, so Drachending.
Ja, schon weißt du, was gemeint ist. So ein Drache mit einem Fahrrad halt unten dran. Ja, ich weiß, was du dir vorstellst. Du stellst dir ein Real-Fahrrad vor.
Ich bin gerade die Vorstellung. You fuck! You fuckers fucker! You
fucker! Er lacht mich wieder aus.
Ja, nee, klar, ich hab's ja gesehen. Ich weiß, was du meinst, ja.
So, ja, und dann finde ich diese beiden Lookalikes, diesen Saxophonspieler und den Stuntman, die kommen dann nach New York in das Büro, um den Auftrag nochmal, damit die den Auftrag nochmal irgendwie.
Ja, weil die halt auch gleich mit absurden Summen winken irgendwie. Das heißt ja, die kriegen eine Million für 2-3 Wochen oder so.
Das sind schon krasse Summen, ja. Aber gut, das sind ja auch Millionäre, ja. Also insofern, das sind Milliardäre, die wir hier haben. Die haben es ja.
Naja, Geld spielt hier keine Rolle.
Geld spielt keine Rolle, die haben es ja. Und dann geht's ab nach Rio. Lustige Abenteuer erleben.
Naja, der Deal, den die dann bekommen, ist, ihr müsst entweder jetzt für ein, weil es geht um so einen Vertragsabschluss, der bevorsteht. Mhm. Und die Gegner von unseren Milliardär-Cousins, die wollen natürlich verhindern, dass es zu diesem Vertragsabschluss kommt. Deswegen auch die ganzen Attentate auf ihr Leben. Und so ist es jetzt der Job von unseren beiden Doppelgängern, Greg und Elliot. Die sollen so lange die Stellung halten und halt irgendwie am Leben bleiben. Und wenn sie das hinbekommen, bis zur Vertragsunterzeichnung, dann kriegen sie dafür 1 Million. Der Deal wird noch in der Form versüßt, dass es heißt, wenn ihr die Jungs, die hier die es auf das Leben der beiden Cousins abgesehen haben, wenn ihr die zur Strecke bringt, dann gibt es nochmal 500.000 pro Person extra.
Ja.
Also 1,5 Millionen pro Person für irgendwie 2-3 Wochen.
Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Marge.
Ja, ganz guter Deal.
Aber ist nicht so, dass sie da respektvoll oder irgendwie sich da einschleimen, um irgendwie die Gelder zu kriegen, sondern die sind da relativ forsch unterwegs und denen ist auch scheißegal, ob das ihre Auftraggeber sind oder nicht. Die sind da so ein bisschen die Axt im Walde, wie man die beiden ja auch kennt.
Ja, ja, und ich glaube, was der Film primär erzählen möchte, ist halt dieser Klassenunterschied. Also so ein bisschen das frühe Parasite hier.
Ja, auf jeden Fall. Und das spielen die in diesen Doppelrollen natürlich absolut grandios.
Sensationell.
Ja, also diese reichen Schnösel und dann im Gegenzug dazu spielen die gleichen Schauspieler halt diese Proleten. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Ich merke schon, was wieder hellauf begeistert.
Ich drück mal den hier.
Looks like we're gonna need a bigger trash can.
Mhm.
Ich habe selten einen Film gesehen, der dermaßen durch mich durchgerauscht ist, wie der hier gerade. Also
war wieder nicht deins.
Ich hatte echt ein Problem hier mit. Nee. Ich bin einfach kein Fan davon. Für mich sind das halt Kinderfilme. Das sind wirklich Kinderfilme.
Mhm.
Und ich mag da so viel aus dieser Ära. Ich mag De Finesse, ich mag Celentano, ich mag sogar die Dudu-Filme, ich mag die Olsenbande und alles, was damals rauskommen ist, finde ich richtig gut. Aber Bud Spencer und Terence Hill, das ist so langweilig. Und
geht dir das denn nur in der Kombination so? Also fandst du die Solo auch beide scheiße?
Ich kann mir vorstellen, dass dieser Nobody-Film mir vielleicht ganz gut gefällt oder so.
Ach, den kennst du nicht?
Den habe ich auch damals gesehen, aber das ist Ewigkeiten her.
Und Renegade?
Renegade habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Okay.
Also vielleicht gefallen mir die Solo-Filme ein bisschen besser. Ich bin ja auch noch großer Western-Fan. Weiß ich nicht, die haben ja auch so ein paar Spaghetti-Western zusammengedreht, so halbe.
Ja, aber eben, das waren ja so die früheren Filme, eben so die rechte und die linke Hand des Teufels und so, das waren ja so die Western-Dinger.
Vielleicht, ich sag mal so, ich meine diese komischen Schlägereien, ich finde das ja nicht unterhaltsam, aber das sind ja so ein bisschen so Akzente, wo du sagst, das ist schon ganz witzig.
Mhm.
Und die finden ja hier an zwei Stellen statt.
Ja,
das ist ja noch nicht mal so, dass du sagst.
Das ist eh ein Riesenmanko des Films, dass die Action hier echt zu kurz kommt.
Oder?
Also gemessen an den anderen Filmen, jetzt würde ich auch sagen.
Ja. Richtig, also mir kommt so vor, als wäre bei den anderen Filmen auch mehr passiert. Und der hier hat echt eine Menge Leerlauf. Und zwischendurch hast halt, da laufen die halt durch den Karneval und laufen so an Ärschen vorbei, die halt so in Gesichtshöhe sind. Und dann trommeln die auf den Ärschen rum und holen sich da irgendwelche Wegbeschreibungen, so, weil die Ärsche dann mit Wackeln dann antworten und die das dann irgendwie übersetzen. Ich denke so, oh, really, ja, das ist eure, ja, das ist der Humor.
Fand ich auch hart, ja.
Ja, also, nope.
Mm.
Not a fan.
Ja.
Fand ich echt unfassbar scheiße.
Unfassbar scheiße.
Ja. Ich gehe auch davon aus, dass du hier auch wieder höher bist.
Mhm.
Ich finde die Filme, das sind Kinderfilme, wie gesagt. Und das sind noch nicht mal Kinderfilme, die charmant sind oder die irgendwie cool sind, sondern... Also man braucht schon ein Proletenkind, um das gut zu finden.
Hm.
Nichts jetzt gegen alle Bud Spencer und Terence Hill Fans da draußen, aber meinst du es nicht?
Ja, also prinzipiell bin ich dafür ja zu haben. Bei mir war das jetzt echt so ein bisschen ein Ritt, weil am Anfang kamen definitiv so ein paar Erinnerungen hoch.
Hast du ihn auch schon mal gesehen wahrscheinlich?
Ja, 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 auf jeden.
Okay.
Ich glaube auch mehrfach.
Hast du ihn eigentlich auch auf Deutsch geguckt?
Nee, ich habe ihn auf Italienisch angeguckt.
Ach, du hast ihn dir auf Italienisch angeguckt?
Ja.
Okay, nee, den habe ich dann schon bewusst auf Deutsch angeguckt, weil ja die Synchro da auch ein bisschen was rausholt. Aber...
Naja, hätte ich vielleicht auch lieber machen sollen.
Die war auch bescheiden.
Ja, ich finde, also in meiner Erinnerung hat die Synchro da ja immer eine Menge rausgerissen.
Ja, ja, davon leben die ja auch. Und die ist natürlich hier auch wieder hilarious. Aber selbst das hat nichts gebracht.
Mhm. Ich finde es auch so geil, Alter, der Eröffnungsshow, also das Intro, wo noch die Credits laufen, da haben wir Luftaufnahmen von Rio.
Mhm.
Siehst halt so, Ja, mit dem Hubschrauber die üblichen Touri-Aufnahmen der Stadt.
Wahrscheinlich mit dem Hubschrauberfahrrad gefilmt.
Genau. Und dann völlig random so ein Close-Up-Shot auf den Kühlergrill von dem Royce. Mhm. Ich dachte, das ist so scheiße inszeniert, Alter, weil es wird gar kein Bezug hergestellt. Du hast überhaupt keine Chance zu blicken, was hat's jetzt mit diesem Rolls-Royce auf sich? Und dann sehen wir wieder diese Luftaufnahmen. Und dann erst, als das Ding dann eine Landstraße langfährt und irgendwann explodiert, ist so ansatzweise klar, was das mit diesem Auto auf sich hatte. Aber davor dachte ich echt so, Alter, was ist denn das?
Oscar für bester Schnitt.
Ja, wirklich, also so random, Alter, da rein platziert, fand ich irgendwie echt strange. Ja, und dann ging das echt bergab, weil ich hatte das alles sehr viel besser in Erinnerung. Und mir ging es schon auch so. Also ich habe mich da stellenweise wirklich ein bisschen fremdgeschämt. Mhm. Und so ein paar Nostalgiepunkte kriegt er bei mir auf jeden Fall, aber in der Summe
schwierig,
schon oder? Eher schwierig.
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die Typen, die unbedingt Wert drauf legen auf Political Correctness und so. Das ist uns ja völlig egal, solange das Ganze unterhaltsam und lustig ist. Aber hier diese Blondine, die dann auf einmal irgendwie die Freundin wird von Terence Hill und so, wo ich denke so, Alter,
ja,
warum?
Eben. Also das, der Strang wird ja auch überhaupt nicht auserzählt. Es ist also so völlig random ebenso.
Ich find's so gut, wie lustig du bist.
Ja, ja, also sowieso dieser ganze Klassenclash, das funktioniert für mich auch nicht so richtig.
Ja, und also ich weiß ja nicht, ob es im Original so ist, aber im Deutschen spielt da Terence Hill seine Schnöselrolle, also die Rolle des Milliardärs, halt schon sehr, sehr homosexuell angehaucht, drücken wir es mal so aus. Mhm. Also die Synchronisation ist schon so ausgelegt, dass du denkst so, okay, der Typ steht auf Männer.
Ja. Also ich finde, die spielen das beide in so eine Richtung. Also dieses Schnöselige ist ja sowieso maßlos drüber.
Ja. Ja gut, ist auch ein schmaler, ist auch ein thin line so zwischen von wegen, ich versuche das jetzt mal so einen Grafen zu spielen, so ganz schnöselig, und dann aber wirkt es halt wie so ein Homosexueller, wie so eine billige Imitation eines Schwulen. Mhm. Aber die Stimme und so, das, ich glaube, das, die haben das schon so ausgelegt, so von wegen so, ja, ich bin auch ein bisschen schwul.
Ja, ja. Ja. Ja, also das Krasse finde ich finde ja immer noch diese Schlägereien, die sind stellenweise wirklich krass choreografiert. Hm. Weißt du, weil du hast zum Teil wirklich lange Sequenzen, auch ohne Schnitt, wo du halt schon, also ja, da wurde aufwendig choreografiert, und das kann ich immer noch so ein bisschen schätzen, weil das ist ja irgendwo auch die Komponente, die halt die beiden groß gemacht hat, so die ganzen Prügelsachen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt zu wenig auf die Dauer des Films.
Ja, aber selbst die finde ich teilweise auch richtig überzogen und albern. Ich meine, der hat halt diesen Grillstab, weißt du, womit du so in einem Kamin zum Beispiel irgendwie das Feuer irgendwie umrüst oder was auch immer er da hat.
Der Grillstab.
Mann, keine Ahnung, oder so, irgend so ein Grillhaken. Hey, mir ist halt noch nicht mal Publikum und Kritik eingefallen, ja, Entschuldigung. Ja, okay. Da ist das Niveau, das müsste mittlerweile gefestigt sein. Mhm. Und damit zieht er dann irgendwelche Leute an der Schulter dann irgendwie von hinten nach vorne und so. Und es geht physikalisch voll bescheuert.
Ja.
Da ist halt so ein Haken dran.
Aber auf Physik ist doch jetzt also wirklich.
Ja, aber ich meine, weil du gerade sagst, so, ja, selbst die sind gut choreografiert und so. Ja klar, ab und zu macht einer an Seite rückwärts irgendwie, wenn er geschlagen wird. Das finde ich auch ganz cool. Aber größtenteils sind auch diese Schlägereien, wo du denkst, ja, alles klar. Das ist immer das Gleiche. Der wird festgehalten von zwei Typen, dann tritt er den einen weg und haut die anderen links, rechts. Das ist nichts Neues. Jeder Film ist derselbe.
Ja, ja, klar.
Ja. Guck ich mir lieber nochmal die komplette Dr. House-Staffel an. Da ist auch jede Folge war immer das Gleiche. Nur, dass einmal eine Balletttänzerin war und einmal ein Gewichtheber.
Okay. Das ist ein harter Vergleich. Okay.
Dr. House ist das Bud Spencer von Terence Hill der 2000er Jahre.
Kannst du dem denn irgendwas abgewinnen?
Nee. Ich habe mich übelst gelangweilt und wie gesagt, habe hier nicht eine Regung verzogen und fand nicht eine Szene gut. Also natürlich passiert hier ein bisschen was, weißt du, ist jetzt, ich sag's ja auch immer gerne, das ist jetzt kein dröges Drama, wo du halt irgendwie nur anderthalb Stunden Dialoge hast, wo du sagst, so, hier kannst du nur mit anfangen. Mhm. Hier ist ja immer noch ein bisschen lustig, haha, und Action, haha. Mhm. Das ist immer noch ein kleiner Unterschied, aber es ist echt scheiße.
Wow. Okay. Ja.
Ja, danke dafür, Attenborn.
Ich glaube, bei mir gibt es dann doch so ein paar Nostalgiepunkte, aber ich war schon auch ein bisschen schockiert darüber, wie ätzend ich das fand.
Würdest du auch sagen, dass nicht der Beste ist von den beiden, ja?
Nee, auf gar keinen
Weil
Fall.
Bei dem letzten warst du ja noch recht versöhnlich.
Ja, ja. Mhm. Nee, deswegen, also normalerweise punktet das ja komplett über Nostalgie und das ja. War ja beim letzten auch so. Das, ich meine, hier haben wir jetzt zumindest nicht so ein ganz nerviges Hauptthema, was die ganze Zeit wiederkommt.
Das wollte ich gerade als Pluspunkt erwähnen, so der letzte noch den Dune-Buggy-Song. Wenn sie den wenigstens hätten, so ja. Den
was?
Ja noch,
das war doch für dich ein Riesenargument, weil der dir so auf den Keks ging.
Das fand ich so super lustig, dass der alle 5 Minuten eingeblendet wird.
Ja. Okay.
Aber der hat ja noch so dieses Rennen mit diesem Buggy und so, weißt du, das war noch so ein bisschen so, der wurde aufgelockert halt durch ein paar Momente. Dadurch bin ich da noch irgendwie auf diese 4,5 Punkte oder was ich da gegeben habe, ging dann noch. Klar, so zwischen diesen Schlägereien hat er noch so ein paar Akzente gesetzt. Aber hier, der ist ja auch total öde so zwischen den Action-Szenen.
Naja.
Aber die Bösewichte waren krass. Die waren krass gezeichnet. Also
der Tango.
Ja. Der stottert übrigens in der Synchro. Da weiß ich auch nicht, ob das im Original auch so ist.
Nee.
In der Synchro ist er so, Chef. Also da hat er dieses, Stottern so. Das okay. Hat noch so, dadurch wirkt er natürlich noch so doppeltrottelig.
Mhm.
Habe ich mir schon gedacht, dass das eine Idee der deutschen Synchronisation war.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also für mich auch wirklich nicht der Beste von den beiden.
Okay, 4 Fäuste gegen Rio. Ja gut, viel mehr müssen wir darüber auch nicht palabern, würde ich sagen. Und,
ich finde ja, der italienische Titel heißt ja so viel wie, es gibt keine 2 ohne 4.
Okay, auf die Fäuste bezogen.
Wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja, aber gut, also im deutschen Raum haben sie natürlich da so eine Art Franchise draus gemacht mit diesem 4-Fäuste-Ding.
Mhm. Klar.
Und hier halt gegen Rio, aber genau so austauschbar fühlt sich das dann eben auch an. Also es ist halt, wie du schon gesagt hast, jetzt hier prügeln sie sich halt in Rio und sonst prügeln sie sich halt woanders.
Das ist richtig.
Aber sonst hat das für mich echt immer irgendwie so einen gewissen Charme und hier...
Hast dich auch gelangweilt.
Ja. Ja, war mir echt schwer getan damit.
Okay.
So komplett scheiße. Also du sagst ja wirklich, das war für dich eine Zeitverschwendung und da gibt's nichts, was du in irgendeiner Form gut fandest.
Da bist du nicht.
Da bin ich nicht, aber...
Trotzdem schwierig.
Ja, Enzo Barboni. Was hat das eigentlich mit seinem AKA hier auf sich? Also warum hat der hier einen Credit als EB Clutcher?
Er hat sich wahrscheinlich auch geschämt. Kann ich mir vorstellen.
Naja, aber der hat ja die meisten seiner Filme mit dem Namen gemacht.
Mhm. Also wenn die meisten seiner Filme so ablaufen wie der hier, dann kann ich mir vorstellen, warum er da ein Pseudonym hat.
Mhm.
Oder wird er auch
mit Silent
gesprochen? Nee, oder?
Hat sich dann gedacht, ich warte so lange, bis ich mal einen wirklich geilen Film mache und dann mache ich das unter meinem richtigen Namen.
Dann kommt der richtige Name zum Vorschein, richtig.
Mhm.
Vielleicht hat er das auch schon. Vielleicht ist Martin Scorsese oder so, ich weiß nicht. Dass er dann angefangen hat, irgendwie die guten Filme zu drehen und so.
Na, ich glaube, das hätten wir mitbekommen.
Ich glaube auch, das hätten wir mitbekommen. Das wäre auf jeden Fall witzig, wenn das alles geheim geblieben wäre.
Der Enzo.
Ja, Enzo.
Ja, mich hätte ja, ich habe es leider nicht rausfinden können, aber mich hätte halt wirklich mal interessiert, was so ein Film finanziell gemacht hat.
Mhm. Gute Frage.
Weil, ich meine, also die beiden waren ja schon echt eine Bank und haben so viele Filme zusammen gemacht. Also das muss ja funktioniert haben, sonst hätten die ja nicht immer
Kassenmagneten, gerade in Italien und so waren die sehr, also europaweit waren die ja groß.
Ja.
Aber es ist halt so, ich kenne halt die Filme auch aus dem Fernsehen und so. Ich weiß ja nicht, ob die im Kino halt so krass funktioniert haben, ob das so eine...
Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie.
Ich weiß nicht.
Hm. Naja.
In Italien garantiert, da sind die Leute bestimmt reingerannt, wenn es da einen Bud Spencer und Terence Hill Film gab.
Meinst du, ja?
Ja, außer weiß ich nicht, ob die im Kino jetzt so krass liefen. Wie auch immer.
Ja.
Ja. 4 Fäuste gegen Rio. Danke, Atombomb. War echt nice.
Oh Mann, ey.
Apropos verschwendete Lebenszeit. Ja. Punkte. IMDb 7,1. Metascore, Rotten Tomatoes, hier Kritikbewertung habe ich nicht gefunden.
Mhm.
Aber vom Publikum gibt es eine 3,4. Das entspricht einer Empfehlung von auch gerade mal 54%. Also ist auch nicht besonders gut. Und Letterboxd bei einer 3,4.
Tja.
Nicht die Welt.
Nee. Und jetzt wir. Boah, Alter.
Roadhouse.
Jetzt wir.
Was ist wieder das hier?
Ei.
Ich weiß echt nicht, wo du hier gelandet bist, ey.
Den kannst du drücken.
Okay, ich wag's mal und sage ein. Ein oder anderthalb? Ein.
Das ist falsch, wie du so schon sagst.
Ja, natürlich ist das falsch.
Um einen ganzen Punkt.
Ah, komm, noch bei zwei oder was?
Ja, zwei konnte ich mir dann noch rausleiern. Das glaube ich, das ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, als der letzte gekriegt hat. Der war, glaube ich, bei einer 4,5.
Mehr als die Hälfte? Nee, das ist
mehr als die Hälfte weniger.
Ach so, das ist die Hälfte weniger, okay.
Mhm. Ich sage, du bist bei einer 5.
Nee, 4.
Ach, auch ein Punkt weg.
Ja.
Krass. Abgefahren. 4,5 hätte ich noch tendiert.
Naja, habe ich mir auch noch überlegt, ob ich dem 4,5 geben soll, aber nee, Alter, das ist echt nicht geil.
Doch nur eine 4.
Ja.
Dachte dann doch, dass du ein bisschen versöhnlicher bist.
Das, ich halte das schon für versöhnlich.
Ja.
4 Punkte.
Ist im Rahmen des Möglichen.
Boah, weil das, ja, mich stellenweise wirklich gefragt, was ich damals dann irgendwie so geil fand. Und ich habe mir dann ja so ein paar Rezensionen auf Letterboxd durchgelesen und war echt irritiert. Also es gibt wirklich Leute, die sehen hier was Gesellschaftskritisches bei diesem Status-Clash und so, wo ich mir denke, Alter, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist kein Parasite.
Nee, ist nicht.
Was erzählt ihr denn hier?
Aber Parasite sich diesen Film vielleicht als Vorbild genommen hat, das wissen wir wiederum nicht.
Ja, ja, die klare Inspiration, auf jeden Fall.
Könnte sein, Bong Joon-Hoon. Alright, wo sind wir denn punktemäßig gelandet?
Ach so, warte. Ich habe einen miesen, das ist jetzt hier aus der letzten Runde, und du hast 1,5 miese.
Und insgesamt?
Déjà-vu. Ja,
das ist das Endergebnis,
ja.
Oh shit. Ja, tatsächlich, gleiches Ergebnis wie letzte Folge.
Schon, ne?
Ja. KG.
Ja, stimmt.
Damit habe ich bei den regulären Episoden schon wieder verloren.
Nein.
Weil wir haben ja nur noch eine mit Classic Dave.
Und wie ist der Stand?
Auf jeden Fall hast du geführt, insofern.
Ja, ja, aber vielleicht kannst du ja noch ausgleichen jetzt, oder?
Nee, du hast 2-4 geführt. Jetzt steht es halt 2-5.
Also.
Ich kann maximal auf ein 3-5 noch anschließen. Also die reguläre Episode geht wieder an dich für den Monat Februar. Good job.
Ja, danke.
Well done. Kann man nicht anders machen. Kann man nicht anders sagen. Ist gut, der Lee. Oh, ich drück den hier.
Get ready to fuck! You fucking fucker! You fucker!
Ja, haben wir wieder was gelernt.
And that's your lesson for today, folks. Farts always win.
Das ist ein gutes Fazit. Und nicht zu vergessen, die letzte Episode, die wir dann mit Classic Dave aufnehmen am Donnerstag, ist auch die Episode, wo wir die Lose ziehen.
Mhm. Ich bin für den nächsten Monat.
Ja, und wer noch auf den Zug aufspringen will, wer bei Patreon oder Steady supportet, da dürft ihr uns dann sofort ein Los rüberschmeißen und das kommt dann in die Ziehung für die kommende Episode.
Ja, ja, mach das mal.
Noch habt ihr ein paar Tage Zeit.
Was haben wir gesagt? Wie viele Lose ziehen wir?
Wir ziehen insgesamt 8 Lose.
8? Okay.
Aus dem aktuellen Pod, also alles, was so im Februar reingeschmissen worden ist, daraus werden 8 Lose gezogen.
Das ist doch eine Riesenquote. Das
ist ein guter Deal, ja. Und die anderen wandern dann in den normalen Pott. Also bin ich mal gespannt, wer da glücklich gestellt wird.
Mhm.
Vielleicht kann Classic Dave da komplett unsere Glücksfee machen. Schauen wir mal, überlegen wir uns noch.
Ja, bin ich sehr dafür.
Ziehen und in diesem Sinne
aus der Verantwortung.
Sind wir hier tatsächlich unter 90 Minuten heute. Das ist sehr selten. Aber
ich
weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist und bin gespannt, wer das errät. Ich glaube, niemand wird das tippen, was die, wie lang wird die Episode Sparte angeht, aber ich lasse mich überraschen.
Ja, ist ja auch ungewöhnlich.
Ja, das stimmt. Aber solange wie es geht, geht's halt. Das ist wie mit den Nümmerchen.
That's what she said.
That's what she said. Hast du noch was, Lee?
Nö, war mir ein Fest, wie immer.
Mir auch, hat Spaß gemacht. Dann Outro.
A la prochaine.
Bewegt Bild-Banausen.